mit dem Körper. Und dann an Dichte. Konter. Es geht. Justin Schütz. Und Justin Schütz, der Exorzist von Köln. Er vertreibt den Finalfluch. Der Haie. Schuss aus und vorbei. Die Haie zum ersten Mal nach 11 Jahren wieder im Finale.
Der Zug hält tatsächlich im Endspiel. Justin Schütz vertreibt die bösen Geister. Frohsinn, Irrsinn, Kölner Haie und Eishockey Deutschland fiebert. Das Finale in der Penny DL heißt Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie. Und am Donnerstag steigt Finale 1 und das ist heute die letzte, nicht traurige, aber trotzdem die letzte Ausgabe der Eishockey-Show in dieser Saison. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns, wir wollen über all das sprechen, was uns bewegt vor diesem besonderen Finale und natürlich auch noch einen kleinen Rückblick wagen. Was ist passiert in den Halbfinals? Warum sind die beiden Mannschaften da, wo sie sind und wo sie dann loslegen wollen Richtung Cup, Richtung Titel? Heute bei uns im Studio Magic Mike Meyer, Basti Schwele und Konstantin Braun. Schönen guten Abend, ja.
Hallo, schönen guten Abend zusammen,
ja. Ja, freuen wir uns.
Geiler Abend
in dieser Runde.
Mit guten Themen.
Sehr
guten
viele
Sachen
Themen.
Und mit dem geilen Finale, das sich jetzt letztendlich ergeben hat.
So ist es. Tine, fange ich doch mit dir an, weil du unser Special Guest bist heute und natürlich deshalb auch den besonderen Platz auf der Couch bekommen hast. Ja. Selbstverständlich, wo man sich ein bisschen entspannen kann.
Ja, der Edelplatz.
Der Edelplatz, genau.
Ich streichle nochmal an hier.
Bevor wir über all das sprechen, was hast du gedacht, als du die Paarung dann wusstest? Was sagst du zur Paarung? Was war so dein erstes Gefühl, dein erster Eindruck vielleicht?
Oh, mein erster Eindruck war natürlich erstmal geil fürs deutsche Eishockey. Zwei wundervolle Arenen, die hoffentlich extrem voll werden auch oder ausverkauft sind in allen Spielen. Und auch ein Traditionsduell. Ne? Also Köln, Berlin sind ja zwei Vereine, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Und ich freue mich auf die Serie.
Kann man sich nur anschließen, Basti. Ne?
Ich glaube, dir geht's so. Aber Tine kennt's ja auch.
Ja.
Tine stand ja in beiden Finals, Berlin gegen Köln.
Ja. Ja, und mein Munkel, der hat auch ein paar Titel geholt.
Auch das angeblich, ja.
Und wenn du ganz lieb bist, verrat mir auch heute noch in dieser Sendung, wie viele es am Ende waren. Pro gute Antwort gibt es einen Titel.
Okay. Dann habe ich schon mal einen verdient eigentlich.
Ja, absolut, den ersten hast du jetzt schon mal.
Das ist auch gar nicht so unwichtig, weil bei Tini ist ja immer, sind es 5 oder sind es 6?
Das stimmt.
Ja, da streiten sich die Geister.
Ja, aber du kommst damit klar, wenn wir jetzt 5 sagen, oder was? Und die 6. musst du dir halt, wie gesagt, erarbeiten heute noch.
Ja, naja, ich habe da mal mit dem Herrn Ustorf drüber gesprochen, weil ich meinte, ja, 5, 6, dann meinte er, du, wie viele Spiele hast du gemacht in der Vorrunde für den einen Titel, sag ich, also knapp 30, dann hast du den 6. auch. Also für mich sind es 6, weil der das zu mir gesagt hat, aber offiziell, wo ich mitgespielt habe, waren es
so, halbe Dutzend voll gemacht. Basti, was er gesagt hat, was Tine gesagt hat, ist natürlich absolut Fakt. Und ich glaube, auch du als Kommentator, der dieses Spiel, wir eben gehört haben, das letzte der Kölner dann zum Sieg auch kommentiert hast, das ist etwas, worauf sich ganz Eishockey Deutschland freuen kann. Aufgrund dieser besonderen Euphorie und diesen besonderen Eishockey-Tempeln, in denen wir spielen können.
Ja, nicht nur Eishockey-Tempeln, ich glaube auch beide Städte sind natürlich Eishockey-heiß.
Ja.
Sind beides komplett emotionale Eishockey-Städte, wo Eishockey gelebt wird, wo Eishockey unglaubliche Tradition hat. Und bei Berlin wissen wir das sowieso, Berlin Eishockey-Hauptstadt und Hauptstadt. Mhm. Aber Köln hast ja auch, die lechzen seit 23 Jahren nach diesem Titel.
Ja.
Seit 23 Jahren eine Stadt wie Köln. Das ist brutal. Und da merkst du ja, wie dieses Stadion, wir waren ja dort am Montag, wie das Ding abgegangen ist, das ist ja sensationell.
Einfach. Also Rekordchampion gegen den 8-maligen Champ, das alles dann ab Donnerstag beginnt die Serie. Und jetzt beginnt die Frage Richtung Magic Mike. Wie sieht denn heute Magic in der Eishockey-Show der letzten dieser Saison die Interaktivität aus?
Ja, sie sieht eigentlich so aus, wie man es kennt. Erstmal hallo nach draußen. Ihr könnt mitmachen gerne, wie immer, über YouTube, über den Chat, über unsere berühmte WhatsApp-Nummer. Ich musste auch immer noch ablesen, ich kenne sie nicht auswendig, 0175 940 5143. Ihr seht es auch nochmal, macht mit. Und heute eine Weltneuheit quasi.
Nicht irritieren lassen.
Eine Weltneuheit bei uns.
Ja, ich mag so gern einfach diese Kamera, diese neue
die
bei
super.
Mike. Das sieht so geil aus.
Willst du die auch haben? Oder
ich mache das nur für dich, damit du auch mal hier...
Genau, Weltneuheit. Es spielt ja die deutsche Nationalmannschaft parallel, gerade in der Slowakei, WM-Vorbereitung, Phase 2. Es steht 2:1 nach dem zweiten Drittel. Und wir werden nachher das dritte Drittel hier live mit in der Sendung haben, mitverfolgen. Basti kommentiert natürlich, wenn was passiert. Das gab es noch nicht. Aktuell eben 2:1. Lukas Kälble, das deutsche Tor geschossen. Und wir freuen uns drauf. Also fleißig mitmachen. Wir versuchen euch natürlich wie immer reinzuholen. Mhm. Und wird geil.
Cool. Danke, Magic. Bis hierher. Und alles, was von dir kommt, schrei einfach rein. Ne? brauchst nicht den Finger heben wie in der Schule, das ist lange vorbei.
Ich schreie.
Er sitzt eher am Pult, der ist eigentlich der Lehrer hier.
Das stimmt. Bevor wir über die Halbfinalserie noch mal sprechen, Rückblick wagen und dann natürlich irgendwann auch den Ausblick auf das grandiose Finale. Tine, vielleicht auch noch mal persönlich zu dir. Wir haben ja immer dann sofort im Blick, wenn es um deine Person geht, wissen alle Eishockey-Fans, Ewigkeiten in Eisbär, dann warst du mal kurz noch in Krefeld, dann Bietigheim und jetzt bist du ja auch fast schon ein bisschen länger, kann man sagen, in deiner Karriere in Nürnberg. Wie viel Eishockey im Mittelpunkt ist das gerade für dich? Wie fühlt sich der Standort auch an für dich aktuell in der Phase der Karriere?
Super. Also ich habe da bewusst ja in Nürnberg unterschrieben, weil das Konzept mit den jungen Spielern, mit ein paar alten Hasen dazu, wie ich einer bin, mich so an meine Anfangszeit in Berlin erinnert hat, wo ich eben der Junge war und jetzt bin ich in der anderen Rolle und kann zurückgeben. Ich habe mit dem Stefan Usdorf ein sehr gutes Verhältnis und die Nürnberg ist nah in Berlin, man kann mit dem Zug direkt dahin fahren, das ist für meine Frau gut, also es hat einfach alles gepasst.
Muss man sagen, Basti, mit Nürnberg gute Performance abgeliefert, ne?
Viertelfinale absolut, raus, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im Viertelfinale die Eiszeit. Ich glaube auch verdient, eine der spektakulärsten Mannschaften in dieser Saison. Und um so den Bogen zu spannen zu den Kölner Haien, für mich persönlich, die zwei Mannschaften, Nürnberg und Köln, bei denen du so eine brutale Entwicklung unter der Saison einfach gesehen hast. Eine Handschrift vom Trainer, eine Handschrift von der Organisation. Ich finde das bei diesen beiden Mannschaften mit am auffälligsten.
Worin bestand vielleicht vor allem die Entwicklung?
Ja, naja, wir haben uns ja mit dem neuen Trainer erstmal finden müssen, das System finden müssen, wie er defensiv, wie er offensiv spielen will. Und ich würde sagen, so nach der Februarpause hat das so wirklich so alles ineinander geklickt und wir haben uns unsere Spielidentität gefunden. Wir wollten immer nach vorne spielen, wir wollten aggressiv spielen, aber die Defensive darf man ja dabei nicht aus dem Auge lassen. Wir haben ja viele Spiele auch 5, 6 Tore schießen müssen, um zu gewinnen. Und dann haben wir es auch wirklich geschafft, mit weniger Toren selbst gewinnen zu können. Und das hat uns wirklich dann auch diesen Push gegeben für die Playoffs, wo wir dann auch eben gegen Schwenningen enge Spiele hatten, wo wir wussten, aber die können wir auch gewinnen. Ja, und das Selbstvertrauen bei uns da ist, war natürlich mit diesen 11 Overtimes in Folge oder was wir da hatten am Ende. Es hat einfach mega Spaß gemacht. Die Truppe war hungrig. Wir haben einen richtig guten Charakter in der Mannschaft gehabt. Wir haben nie aufgegeben. Das war eine Devise von uns auch. Und ich denke, wir brauchen uns nicht verstecken mit dem, was wir da abgeliefert haben.
Wenn es mal ein bisschen länger dauert, Nürnberg Ice Tigers, ja.
Die waren dabei, so definitiv. Genau. Die ganze, ich glaube, 19 waren es in der Regular Season. Ja. Und dann noch zwei im Viertelfinale, richtig, gegen Ingolstadt.
Ja. Aber vielleicht habt ihr auch den Ingolstädtern vielleicht so 2-3% vom Selbstbewusstsein klauen können mit der Serie?
Ja, was heißt Selbstvertrauen? Ich glaube, dass die Jungs durch die Vorrunde, die gespielt haben, vom Selbstvertrauen gar kein Problem hatten. Vielleicht haben wir ihnen aber körperlich das eine oder andere abgenommen. Mhm. Weil es war eine sehr, sehr anspruchsvolle Serie, weil wir halt immer aggressiv draufgegangen sind. Die mussten wirklich extrem dagegen halten. In Spiel 5, fand ich, haben sie dann auch körperlich angefangen, mehr dagegen zu halten. Wer weiß, was die für Blessuren hatten. Aber am Ende hat es leider nicht gereicht für Ingolstadt.
Das wird uns beschäftigen, aber lass uns beginnen vielleicht beim Rückblick auf die Halbfinalserien mit der Partie der Eisbären Berlin, die ja ein bisschen länger im Wartestand waren dadurch auch, weil sie gegen die Adler Mannheim einen Sweep hingelegt haben und die Adler wurden auch dementsprechend zum ersten Mal überhaupt gesweept in der DEL, ich glaube in der 24. Serie.
In der Best-of-Seven-Serie.
Genau, in der Best-of-Seven-Serie, richtig. Und da stellt sich natürlich für mich die Anschlussfrage, warum war Berlin so viel besser? Oder war Mannheim vielleicht gar nicht so chancenlos, wie das Ergebnis aussagt, wenn wir nochmal drauf zurückblicken? Wer darf anfangen? Wer möchte?
Feel free. Ich kann schon anfangen. Ja, ich hatte ja zwei Spiele, glaube ich, in der Serie oder habe die Adler auch schon im Viertelfinale verfolgt. Das ist schon, also für mich war das ein großer Unterschied in dieser Serie, auch wenn die ersten Ergebnisse knapp waren. Aber spielerisch war Berlin vom ersten Bulli weg so dominant an sich. Der Arno hat natürlich einen überragenden Job gemacht im Tor, muss man sagen. Mannheim hat diszipliniert gespielt, inwieweit man diszipliniert halt gegen Berlin dann spielen kann. Aber ich glaube schon, in den 4 Spielen hat sich dann immer letztendlich die spielerische Klasse von Berlin einfach durchgesetzt. Und das war dann auch vielleicht eine 4-0-Serie tatsächlich. Also die Ergebnisse, wie man sagt, die Tabelle lügt nicht. Ich glaube auch, diese Serie lügt am Ende nicht.
Ja. Und dieser offensive Unterschied, der lügt natürlich dann auch
der
nicht.
Ne?
Wenn du,
glaube
ich, vier Tore machst und ich glaube nur zwei Tore bei 5-5 für die Adler, spricht dann auch eine deutliche Sprache, muss man akzeptieren, dann auch als Mannschaft, oder?
Ja, ich glaube, wenn man gerade das erste Spiel nimmt, wo Mannheim sehr gut hinbekommen hat, im ersten Drittel sehr nah am Mann zu sein und Berlin nicht so genau wusste, wie sie darauf reagieren, dann haben sie im zweiten Drittel umgestellt und haben halt Mannheim komplett auseinandergenommen dann damit. Dann ist Mannheim gar nicht mehr rangekommen, weil die auch dann die Laufarbeit gar nicht mehr machen konnten, weil Berlin sich angepasst hat und dann die Qualität hat, eben Lösungen zu finden, spielerisch das alles zu machen. Mhm. Und auch das letzte Spiel, als dann der Anschlusstreffer gefallen ist, Berlin wurde nie hektisch. Also das war so, die haben einfach weiter ihren Stiefel runtergespielt und sind diszipliniert gewesen mit diesem Selbstvertrauen und diesen Selbstverständlichkeit. Ja, wir machen schon noch eins. Mhm. Na, also da hast du nichts irgendwie, wenn normalerweise in so einer Serie, wenn dann steht 2-0, dann steht es 3-1, 3-2. Normalerweise zeigst du ein bisschen Nerven. Mhm. Aber das hat man bei denen überhaupt nicht gesehen.
Und ich glaube, dieses Thema Abgezocktheit wird uns nachher noch ein bisschen beschäftigen.
Ja, ich finde den Punkt auch super vom Tine, weil ich finde auch, man hat immer gemerkt, im ersten Drittel Mannheim nah am Mann und vom Tempo her mitgehend. Und im zweiten Drittel oder ab dem zweiten Drittel hat Berlin, ich weiß gar nicht, ob die aufgelegt haben oder ob Mannheim dann eben nicht mehr mitgehen konnte, aber über 60 Minuten konnten die das Tempo von Berlin nie konstant mitgehen. Mhm. Das finde ich ist schon ein enormer Unterschied.
Mhm. Wenn wir auf Mannheim schauen, die dann jetzt auch aufgrund der letzten Serie ja im Viertelfinale das Aus gegen die Eisbären, hat man natürlich jetzt auch 8 Spiele in Folge in den Playoffs gegen die Eisbären verloren. 4-1, jetzt war es ein 4-0. Letztes Mal Niederlage im Viertelfinale. Diesmal ging es für die Adler zumindest den Schritt ins Halbfinale. Ist es als Erfolg zu bewerten, läuft da ein Prozess, der es ja ist?
Ja, der wird ja immer ausgemacht in Mannheim, der Prozess. Aber der Prozess läuft ja irgendwie unter unterschiedlichen Voraussetzungen mittlerweile seit 2019. Ich glaube schon, dass Mannheim eine Organisation ist, ein Umfeld hat, für die der Prozess eigentlich nicht schnell genug gehen kann, sondern das ist ein Club, das ist eine Organisation, für die eigentlich nur die Meisterschaft zählen kann. Und das jedes Jahr, dass man da mitspielt, dass man da nah dran ist. Ich bin jetzt dann echt gespannt. Die Adler haben ja heute viele...
Über 10 Abgänge gemeldet.
Genau, 13 Abgänge, glaube ich, gemeldet. Im nächsten Jahr wird das jetzt die Mannschaft von Dallas Eakins sein. Mhm. Und ich glaube, da musst du aus dem Prozess raus. Da müssen Ergebnisse folgen und da muss schon mehr her als ein Halbfinale.
Mhm. Weil wir ihn auch gerade hier im Hintergrund auf unserer großen Wand sehen, den Cheftrainer der Adler Mannheim und ja auch den sportlich Verantwortlichen. Der hat sich in einem Interview mit Christian Rotter Mannheimer Morgen zu ein paar Themen rund ums deutsche Eishockey geäußert. Fand ich sehr interessant, ist wirklich lesenswert, weil viel sicherlich auch die deutschen Eishockey-Fans, was er sagt, interessieren könnte. Er sagt zum Beispiel, ich bin immer noch beeindruckt von der Macht, die Spieler in Deutschland haben. Wenn du in der NHL, der besten Liga der Welt, nicht einen Kontrakt abschließt, der eine Klausel beinhaltet, dass du nicht transferiert werden kannst und eine solche haben nur wenige Topstars, kannst du überall hingeschickt werden. In Deutschland haben alle Spieler eine No-Trade-Klausel. Das ist ein Grund dafür, warum der Umbau eines Kaders nicht von heute auf morgen gehen kann. Also er moniert so ein bisschen die Art und Weise, sagen wir mal simpel gesagt jetzt, wie Verträge hier geschlossen werden. Hat er da einen Punkt oder... Basti, würdest du sagen, wir haben natürlich auch eine andere Art von Arbeitsrecht in Europa, zum Beispiel,
Stichwort. Genau, allein daran scheitert das ja schon mit diesen Trades, mit dem Arbeitsrecht in der EU oder in Deutschland, das wir haben. Ich finde, daraus zu begründen, dass du keinen Kader bauen kannst, das ist eher ein bisschen aus meiner Sicht fahrlässig.
Er meint natürlich, es dauert länger.
Ja, ne? Das kann schon sein. Jetzt hat er natürlich die Chance mit so vielen Abgängen oder Verträgen, die dann nicht mehr gültig sind, aber... Das anzuprangern, finde ich, wie das hier läuft, das ist ein bisschen, haben viele Nordamerikaner ja, die rüberkommen, aber ich finde, man muss sich halt mit den Gegebenheiten, die dann auch vorherrschen in dem jeweiligen Land, wo man dann trainiert oder wo man hingeht, da muss man sich mit auseinandersetzen. Das muss man teilweise dann auch akzeptieren, weil ich finde schon, dass wir in Europa halt eine andere und eine eigene Eishockey-Kultur haben und die muss nicht unbedingt schlechter sein als die in Nordamerika. Im Gegenteil. Es ist anders, ja, natürlich steht die NHL mit Show und mit den Gehältern ganz woanders, aber ich finde trotzdem, wie sich das europäische Eishockey in den letzten Jahren entwickelt hat, das ist nur positiv eigentlich. Und ich finde schon, dass wir hier gute Strukturen haben, dass das so, wie das dann läuft, auch absolut okay ist. Aber Arbeitsverträge nicht nur im Sport, sondern Arbeitsverträge auch im normalen Arbeitsleben, die gelten halt, das ist so. Das ist nicht hire and fire, wie es in Nordamerika ist, sondern es ist halt in Europa anders. Und ich finde, man muss nicht dagegen vorgehen, sondern das muss man halt in gewisser Art und Weise, wenn man hierher kommt, dann auch akzeptieren.
Wie ist deine Einschätzung dazu, Tine?
Ja, ich finde es schwer. Ich meine, klar wäre das für das deutsche Eishockey vielleicht ein bisschen interessanter oder für die Liga interessanter, wenn der ein oder andere Spieler mal getradet werden könnte. Auf der anderen Seite ist es bei uns halt so, ne, wie der Basti ja schon gesagt hat. Es ist schon immer so, es wird immer so bleiben, weil einfach das Arbeitsrecht bei uns so ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass er das als Ausrede nimmt oder was auch immer, aber Mannheim hat ja durchaus auch die finanziellen Mittel, um die Spieler auch zu bekommen, die sie gerne haben wollen. Und dann zu sagen, ja, weil der Umbruch dauert zu lange, weil man nicht traden kann, finde ich ein bisschen schwierig. Weil das könnte ja jeder andere Verein aussagen dann. Da könnte ja Düsseldorf jetzt kommen und sagen, ey, weil wir jetzt nicht irgendwie jemanden traden konnten, haben wir dann die Saison unten abgeschlossen. Ne? Also du kannst es ja auch umdrehen und in die andere Richtung sehen. Finde ich ein bisschen schwierig.
Und das eine ist ja auch nicht unbedingt schlecht und das andere nicht unbedingt katastrophal oder andersrum, Himmel und Hauts sind gut. Ne? Es gibt auch in der NHL ein paar Dinge, die vielleicht nicht so passend sind und es übrigens Sportlern auch manchmal schwerer machen, trotz aller Qualität, die diese Liga logischerweise mit sich bringt.
Auch da, trotz vieler mentaler Stärke, was viele Spieler auch haben, einige Spieler gebrochen wurden dadurch, dass sie 5 oder 6 Mal
System,
im Jahr irgendwie durch das System rumgeschickt werden oder andere Sachen, die dann natürlich politisch im Hintergrund laufen.
Da gerade auch, was, wenn man jetzt bedenkt, dass ein älterer Spieler mit Familie vielleicht dann von heute auf morgen ein Ticket auf der Tasche liegen hat. Naja, das ist natürlich extrem schwierig, weil du hast dann dir alles aufgebaut, wo du gerade bist. Deine Kinder sind in der Schule, sind in der Kita, deine Frau hat vielleicht auch irgendwie einen Job, ne? Und auf einmal kommst du morgens zum Training, deine Tasche ist gepackt und da liegt ein Flugticket nach weiß der Geier was auf deiner Tasche. Finde ich sehr schwierig.
Und ich finde ja auch, das Gute daran ist, aus meiner Sicht, dass du ja auch Spielern die Chance ein bisschen mehr einräumst, sich ja auch mal zu entwickeln, ne? Innerhalb eines Vertrages zum Beispiel. Das muss nicht immer das erste Vertragsjahr, auch wenn du vielleicht mit Lorbeeren kommst, sofort funktionieren. Du musst dich vielleicht auch mal in dem Club dann wirklich wieder so ein bisschen anpassen. Vielleicht hat der Trainer gerade gewechselt und all so Themen. Das kannst du besser als ich beurteilen, aber es gehört ja manchmal eben auch zu einer Entwicklung eines Sportlers hinzu. Ne?
Ja, natürlich. Ja. Und wenn du als Verein dir unsicher bist, ob der Spieler wirklich zu dir passt, dann gib ihm halt nur ein Jahr. Mhm. Dann gib ihm halt keine 2, 3, 4 Jahre, sondern gib ihm halt ein Jahr und dann sagst du, okay, mit einer Option vielleicht auf seiner Seite, auf unserer Seite, was auch immer. Aber so umgehst du ja dieses, dass du sagst, boah, jetzt habe ich aber 3 Jahre lang einen Spieler, der nicht zu meinem System passt.
Ganz kurzer Einwurf auch, weil wir immer das Auge dann jetzt auch haben noch auf die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die, glaube ich, jetzt auch wieder aufs Eis geht und dementsprechend der Blick geht für uns darüber. Wenn ihr Lust habt, ist das natürlich alles auch bei uns bei Magenta Sport zu beäugen, live und kostenlos. Aber wir haben hier das doppelte Auge drauf, wenn man so will. Wir quatschen aber trotzdem weiter. Ein Satz vielleicht noch zu der Kritik auch von Dallas Elkins. Er hat sich auch nochmal zur U23-Regel geäußert. Ist ja auch mal ein beliebtes Thema. Da sagt er auch, wenn Spieler wissen, dass sie immer spielen werden, komme was wolle, ist das nicht gut. Das hilft nicht der Nachwuchsförderung in den Clubs beziehungsweise im deutschen Eishockey. Ein Thema, über das wir eigentlich seit vielen Jahren diskutieren, würde ich immer sagen, oder Basti?
Ja, die U23-Regel ist, glaube ich, sehr, sehr kontrovers. Insgesamt wird die auch gesehen. Mhm. Auf der einen Seite ist es eine Förderung, ja. Auf der anderen Seite geht es vielen Spielern so, fällst du raus aus der U23-Regel, fällst du auch aus der DEL wieder raus. Aber auch da kannst du natürlich auch mit Mitteln, die zum Beispiel Mannheim hat, kannst du auch da einen Konkurrenzkampf an. Es sagt ja niemand, dass du nur 3 U23-Spieler unter Vertrag nehmen musst. Du kannst ja auch 5 oder 6 unter Vertrag nehmen und dann haben die auch einen Konkurrenzkampf untereinander. Also auch das ginge ja theoretisch, dass wir in Deutschland vielleicht gar nicht so viele haben, die in der DEL spielen können, eine gute Rolle spielen können. Das ist natürlich die andere Seite der Geschichte. Mich stört diese Regel auch ein bisschen, diese U23-Regel, weil schon dieses gewisse Grad an Wettkampf tatsächlich fehlt, weil gute Spieler, die in der DEL spielen können, werden sich bis zu 23 sind, definitiv durchsetzen in der Liga. Tine, es war bei euch früher auch so.
Ja, wir haben ja mit 8, 9 Mann mit bis 21 bis 18 gespielt in Berlin. Ne? Also, aber da war auch eben das Konzept, das ein Peter John Lee gesagt hat, alle, die irgendwie reinpassen könnten, die hole ich zu mir. Und wir hatten aber dann auch noch mit dem Oberliga-Team von Eisbären wie so ein Farm-Team. Ne? Das ist halt auch sowas. Mit der Förderlizenz früher hast du eben die Möglichkeit gehabt, du hast Jungs, die bis 25 waren, mit der Förderlizenz ausstatten können. Hast einen Kooperationspartner gehabt und wenn die eben nicht bei dir gespielt haben, haben die zumindest eine große Rolle oder eine Eiszeit bekommen in einem Oberliga- oder Zweitliga-Verein und haben sich da weiterentwickeln können. Und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen das Problem mit der U23-Regel, dass du viele Jungs hast, die von der Qualität her vielleicht mit 24, 25 den Sprung schaffen könnten, ein DEL-Spieler zu werden, aber die sitzen dann auf der Bank irgendwie 2, 3 Jahre und kriegen 7, 8 Minuten Eiszeit, wenn sie Glück haben. Und nur durch Training entwickelst du dich nicht. Du musst die Jungs in Situationen aufs Eis bringen, in Unterzahl, in Überzahl, in Stresssituationen, dass die eben den nächsten Schritt gehen können. Wenn die aber immer nur bei 4-5 Minuten Eiszeit sind, ist es schwierig, sich zu entwickeln. Außer die sind halt so gut, dass sie von Anfang an da sind.
Ja. Das ist ja auch insgesamt eine Einstellungssache von jedem Club. Weil es könnte ja auch jeder Club sagen, ich nehme mir einfach vor, ich baue 2 junge Spieler pro Jahr ein. Oder 2 Spieler alle 2 Jahre. Weil ich finde, diesen jungen Spielern musst du fast 3 Jahre, also ich würde so einem jungen Spieler immer 3 Jahresverträge geben, wenn ich von ihm überzeugt bin, weil ich sage, der braucht 3 Jahre, um sich vom Junioren-Eishockey wirklich in die erste Liga zu entwickeln. Ja. Was noch dazu kommt, dann vertraue ich doch auf den auch, weil ich habe ihn ja vorher gescoutet, ich habe ihn gesehen, ich weiß, was da für ein Potenzial da ist. Und deswegen, glaube ich, muss man Geduld mit diesen Spielern haben, wie der Tine aber sagt. Diese Durchlässigkeit muss stimmen. Und du hast in der DEL eine U23-Regel, in der DEL 2 hast du aber eine U24-Regel, wo die ihre Spieler natürlich auch schon haben. Das heißt, wenn du einen runterschickst, hat der da vielleicht gar keinen Platz mehr und spielt dann da auch nicht. Diese Durchlässigkeit ist so nicht gegeben. Und ich glaube, das ist der Fehler des Systems, dieser U23-Regel.
Ja, ich wollte das auch gerade nochmal anmerken und die Diskussion ein wenig aufmachen, weil so ein Interview ja auch immer interessant ist, weil manchmal kontrovers, aber es regt ja auch zum Diskutieren an und es ist ja immer gut, auch über Themen durchaus nachzudenken, auch wenn sie vielleicht schon ein bisschen länger on vogue sind und heißt ja nicht, da bin ich manchmal bei Dallas Eakins, auch wenn ich nicht alles unterschreibe, was er sagt, aber man muss nicht mal alles nur so machen, weil es immer schon so gemacht wurde, aber es gibt natürlich, wie du schon angesprochen hast, Basti, eben auch hier eine ganz andere Kultur, was das Eishockey betrifft und sicherlich dann auch eben vor allem das Arbeitsrecht. Nochmal ein Punkt zurück zu dieser Serie mit dem 4-0 am Ende für die Eisbären gegen Mannheim. Und das hat übrigens Dallas Eakins in diesem Interview auch angesprochen. Da war natürlich ein Ausnahmespieler logischerweise am Start, der den Namen Ty Ronning trägt. Mit dem Rekord jetzt auch in den Spielen am Stück gepunktet mit 23, den guten Peter Dreiseitel vom Thron gestoßen nach einer ewigen Zeit. Er kann ja, bevor wir vielleicht auch nochmal den interessanten O-Ton nach dem Spiel dazu von ihm hören, Basti, er kann ja sogar jetzt auch Richtung Finale noch mehr Rekorde brechen, wenn man so will, oder?
Ja, das hast du bestimmt im Kopf. Er macht da immer weiter. Ja. Er ist ja jetzt auch in den Playoffs schon wieder 9 Spiele in Folge mit Scorerpunkt. Der Rekord, der ist auch schon uralter, den hält, die Älteren werden es noch wissen, Wolli Schreiber mit 11 Punkten in den Playoffs in Folge. Also auch da ist er nur noch 2 Punkte von entfernt. Aber nicht nur das, es ist noch nie in 31 Jahren DEL ein Spieler Topscorer der Hauptrunde und Topscorer der Playoffs geworden. Hat mich auch total erstaunt übrigens. Ja. Auch das gab es noch nie und er ist ja auch da schon wieder an der Spitze der Playoff-Topscorer. Also ja. Der Typ, der kann wirklich neue Bestmarken aufstellen, die vermutlich wieder 20, 25 Jahre halten könnten wahrscheinlich in der Liga.
Und woran liegt's? Wir haben es ja bei Magenta Sport damals rausgefunden im Interview. Manchmal muss es vor allem eben auch untenrum stimmen.
Yeah, it's definitely special. I mean, you can look at the names there. Peter Dreisaitl, I mean, what a legend. Tony Tanti, you know, Brenner. And it's just, it's amazing. I'll take it. It's a great little small victory for myself and something that will go down in history. You know, I haven't, on game days, I haven't really changed my underwear lately. So my wife's a little mad and she's been cooking me good pregame meals. And they have been washed, but overall, I'm really, really happy with the gameplay. And we just got to keep going as a team. And we want the trophy at the end of it, so it's a good little feather in the cap.
Also am Ende wollen wir den Cup, aber das Spannende ist natürlich, dass zum einen die Frau offensichtlich das entsprechende Essen immer präpariert hat für die Leistung, aber das mit der Unterhose, wie er erklärt hat, dass er die gerne durchaus häufiger trägt. Sie wurde zwar zwischendurch auch mal gewaschen, aber es klang jetzt auch nicht so, als wenn das immer der Fall war. Aber das sind doch die netten Geschichten, oder? Das ist der typische Aberglaube eines Profisportlers, Tino, oder?
Absolut. Ich glaube, vor allem im Eishockey gibt es sowas ja öfter. Ich habe auch schon mit Leuten gespielt, die haben ihre Socken nicht gewaschen, wenn sie einen Scoring-Streak hatten. Und die haben dann teilweise gestanden, die Dinger, weil die haben ja einfach eklig. Ne? aber das ist halt bei uns im Sport so oder generell im Sport so, dass da viel Aberglaube mit reinfließt. Und du, solange er sich wohlfühlt, kann er meinetwegen die Buchse so lange tragen, wie er will.
Also was dann noch alles kommt, je nachdem, was die Eisbären jetzt natürlich holen, die Unterbuchse sollte auch irgendeinen speziellen Platz dann vielleicht in der Trophäensammlung bei den Eisbären bekommen.
Deutsche Eishockey-Museum oder sowas,
ja.
Ne?
Ja.
Die Unterbuchse des Scoring-Rekords.
Aber dann natürlich auch dementsprechend vorher gewaschen von der Frau, wie wir gehört haben. Dann lass uns doch mal den Rückblick wagen auf die andere Halbfinalserie und damit
Sind wir schon fertig mit Ty Ronning und den Eisbären?
Wir kommen doch gleich noch zu den Eisbären, Basti. So, wir reden noch über das Finale.
Finale.
Ja, ja, okay. Natürlich. Nein, ich hätte, weil wir jetzt Ronning haben und diesen Scoring-Streak, ich hätte von Tine jetzt, wenn er schon da sitzt, halt gern gewusst,
die Zeit haben wir, glaube ich,
was den halt so stark macht und wie schwer es auch als Verteidiger gegen den zu spielen ist. Weißt
das wäre die Frage
wenn
nachher
gewesen. Wenn wir das gewesen, Handfeste natürlich schon da haben hier mit dem Tine.
Ja, dann sag uns das. Also es stellt sich ja eh die Frage und wahrscheinlich auch die Kölner, wie kann man die Reihe ausschalten, wie kann man Ty Ronning ausschalten?
Ja, also beim Ty Ronning, die Stärken sind auf jeden Fall die Geschwindigkeit, die er hat. Also er ist einer, meiner Meinung nach einer der schnellsten Spieler der Liga auch. Und dann hat er natürlich die technische Raffinesse dazu.
Ja.
Und der spielt hart vorm Tor, der geht in die Zonen, wo es weh tut. Ne, der Schuss sucht seinesgleichen, ob der jetzt der gezogene Schuss ist oder ein schneller Handgelenkschuss, ein One-Timer. Also der ist einfach von dem gesamten Paket, was er mitbringt, extrem schwierig zu verteidigen. Weil wenn du dich auf das Tempo einstellst, dann ist er schlittschuhläuferisch so stark, dass er eben bremst und dann in der Mitte an dir vorbeigeht. Wenn du dich aufs Tempo nicht einstellst, ist er zu schnell, damit geht er dann außen an dir vorbei. Also das ist so, das ist ein Katzen-Maus-Spiel, manchmal gewinnst du.
Ist er an dir vorbeigekommen?
Nein, natürlich nicht.
Ich habe jetzt nicht alle Szenen im Blick von der Saison, aber.
Natürlich
nicht. So wie du das erzählst, ist der für dich so ein Prototyp des modernen Eishockeys in der Stürmerposition?
Ja, gerade wenn du jetzt auch mit den Regeländerungen, die über die Jahre immer wieder gemacht wurden, dass eben auch kleinere Spieler mehr in die Liga kommen, ist das für einen Verteidiger einfach extrem schwierig, weil die Wendigkeit mitbringen. Früher hast du gegen 1,80 Meter, 1,85 Meter große Jungs gespielt, die konnten auch am Stock was, aber der hat sich nicht so schnell bewegt wie ein Ty Ronning. Und das ist halt mittlerweile, du musst gucken, dass du dem keinen Raum gibst, keinen Platz lässt und dann trotzdem aber auf der Hut bist, weil er halt auch in den engen Räumen dir den durch die Beine legt und notfalls an
und dann ist es ja nicht nur der, sondern dann ist ja der Tiffy und der Leo auch noch mit dabei.
Ja, also da kommen halt auch noch die beiden dazu. Es ist halt extrem schwierig, die zu verteidigen. Die
werden wir gleich noch analysieren, wenn wir uns fragen, wie kann Köln da vielleicht was gegensetzen. Aber nochmal der Blick eben auf die Partie der Kölner, auf die Serie vielmehr gegen Ingolstadt. Was hat Tine vielleicht Köln geschafft? Was hat Ingolstadt nicht geschafft? Und wo siehst du vielleicht rückblickend auch so einen neuralgischen Punkt in so einer Serie? Du kennst das ja. Manchmal gibt es dieses eine Spiel, wo es irgendwie kippt. Also wo waren da vielleicht diese Unterschiede, dass Köln da wirklich gegen die beste Hauptrundenmannschaft der Saison das gegengestellt hat, was sie geschafft haben, nämlich vor allem defensiv?
Ja, also ich sag mal, natürlich ein riesen Pluspunkt für Köln war, dass sie Spiel 1 geklaut haben. Mhm. Na, du gehst als Sechster zum Ersten und klaust Spiel 1, dann gehst du nach Hause mit einer breiten Brust.
Es war
7-0. Oder, nee, stimmt, da haben sie ja verloren. Das aber dann die 3 Spiele, dann 3 Spiele in Folge. Ne?
Genau. Also, also sie haben eigentlich denkbar schlecht angefangen.
Ja.
Oder eben vielleicht
auch denkbar aber gut. Ja, aber das ist, aus Ingolstädter Sicht war das vielleicht auch ein Problem, dass die so dominant in Spiel 1 7-0 gewonnen haben.
Okay.
Weil du dich auf ein ganz anderes Spiel eingestellt hast, als das im Spiel 2 dann stattgefunden hat. Mhm. Weil dieses 3-2, das Köln ab der roten Linie gespielt hat, wo eben Ingolstadts Stärken sind, mit Scheibenbesitz ins Drittel zu kommen. Die wollen die Scheiben nicht tief schießen, die wollen kombinieren, die wollen mit Scheibenbesitz in die Zone eindringen und dann eben ihr Cycle anschmeißen und die 5-Mann-Offensive, die haben, ist ja extrem schwer zu verteidigen. Wenn du aber erstmal durch 5 Jungs, die vor dir stehen, durch musst und dann die Scheibe tief schießt und direkt schon einer da ist, kommst du ja erst gar nicht in die Position, um dein Spiel so aufzuziehen. Und ich glaube, das hat Herr Jalonen, der Trainer von Köln in seiner finnischen Ausbildung, die ja sehr auch defensiv geprägt ist, das finnische Eishockey, ich glaube, da hat er einen Weg gefunden, einfach das komplette Spiel der Ingolstädter, was die Offensive angeht, mehr oder weniger einfach auseinanderzunehmen. Mhm.
Herr Jalonen, Herr Braun.
Hallo. Basti, war auch ein Grund, na klar, also die Defensive, Kari Jalonen und am Ende hat Ingolstadt...
Ich finde es ganz gut erklärt schon, bevor du eine Frage stellst. Ich will noch mal darauf eingehen, auf den Tine, weil ich finde es sehr gut erklärt, weil vielleicht, kannst du vielleicht auch noch mal Ja oder Nein sagen, ist tatsächlich, wenn man sich das so überlegt, ja, auch dann in der Viertelfinalserie, weil ich finde, ihr habt in Nürnberg zum Teil taktisch sehr gute Sachen gegen die große Stärke von Ingolstadt gespielt, nämlich diesen langen Pass von hinten raus, von Bodi, von Hüttl und von Breton. Das ist ja auch so mit die Waffe von denen gewesen, um die Offensive anzukurbeln. Aber vielleicht war Ingolstadt tatsächlich das perfekte Hauptrundenteam, hat es aber verpasst, eine Art von anderem Eishockey dann in den Playoffs umzusetzen, was in den Playoffs vielleicht mehr gefragt ist.
Ja, also ne, wenn du dir jetzt unsere Serie anguckst, die haben ja trotzdem auch mit viel Geschwindigkeit die neutrale Zone überbrücken können. Was Köln gemacht hat, ist, die haben die ja gar nicht mehr angegriffen. Die haben denen ja die rote Linie geschenkt quasi.
Genau.
Und haben aber die komplette Geschwindigkeit rausgenommen, weil vier Mann, die nicht die Scheibe hatten von Ingolstadt, mussten abbremsen. Ne, bei uns ist immer mal der ein oder andere Pass durchgekommen oder man hat irgendwie doch nochmal mit Tempo angreifen können. Aber mit diesem 3-2er-Block, den Köln gespielt hat, haben die Geschwindigkeit von Köln im Offensivspiel halt komplett rausgenommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das, wo Ingolstadt aufgrund dessen, weil es ja auch die ganze Vorrunde so extrem gut funktioniert hat und vielleicht, weil sie auch noch nie einen Gegner hatten, der das so gespielt hat, die ganze Vorrunde, dass dann Ingolstadt vielleicht oder wahrscheinlich es nicht geschafft, sich umzustellen und vielleicht einen Weg zu finden, trotzdem mit Geschwindigkeit reinzukommen und eben eine Offensive zu kreieren.
Ja, sie haben, das was du angesprochen hast, Basti, in Spiel 5, ich glaube, du hast es auch kommentiert, mit dem langen Pass schon wieder operiert, das hat da auch ein bisschen funktioniert. Am Ende aber machst du 8 Tore von Spiel 2 bis 6. Das ist natürlich für die Mannschaft unfassbar wenig. Ne? Du hast 15 insgesamt gemacht, aber 7 waren eben schon in Spiel 1 weg. Hatte es vielleicht auch ein bisschen, Basti, damit zu tun, dass in Ingolstadt 1, 2, 3 Spieler zu viel es nicht geschafft haben, in den Playoffs nochmal eine Schippe draufzulegen?
Das wird man dort analysieren, das ist sicher auch der Fall. Ah, wir müssen ganz kurz, Tor ja. Für Deutschland, Ausgleich zum 2-2. Doch, das sieht gut aus, oder? Ja. Alex Ehl. 2-2. Nach 0-2.
Comeback.
Also, wir schauen es uns mal an und sagen mal, Lukas Käble hat ja mit seinem 4. Länderspieltor den Anschluss gespielt im 2. Drittel und jetzt im letzten Drittel. Ja, der ist drin. Wir schauen noch mal genau, wer. Der Schuss kommt erstmal von Alex Ehl. Ja, der ist schon über der Linie. Also, das ist das Tor von Alex Ehl. Vorbereitet von Joshua Samanski. So, ja, das ist der hier hinten.
Also gut, nachdem es in den ersten beiden Spielen mit dem Torerfolg nicht geklappt hat, heute
ja, 145 Minuten, Mikey, oder waren es ungefähr, bis das erste Vorbereitungstor fällt der deutschen Mannschaft. Und die spielen morgen gleich nochmal gegen die Slowakei. Gibt es natürlich auch live und exklusiv bei Magenta Sport.
Das ist richtig. Danke dafür.
Kostenfrei.
Nochmal zu dem Punkt zurück.
Ja.
Würdest du es unterschreiben? Klar muss das noch analysiert werden, dann auch im sportlichen Bereich in Ingolstadt. Aber ich nenne jetzt vielleicht mal die Namen Paul, Sheen, Breton, wo dann vielleicht in so einer Halbfinalserie gegen Köln die paar Prozent gefehlt haben, die du eigentlich die Saison über und grundlegend
abgeliefert hast. Also Riley Sheen hat eine überragende Viertelfinalserie gespielt mit 10 Scorerpunkten.
Nur im Halbfinale jetzt.
Ne? Genau, nur im Halbfinale, was dann ein Assist oder ein Tor, also ein Punkt auf jeden Fall von Riley Sheen. Ja, der war jetzt nicht so auffällig, wie er das in der Viertelfinalserie definitiv war.
Okay.
Bei Alex Breton habe ich echt, ich habe gar nicht das Gefühl, muss der als Verteidiger, der macht auch 7 Punkte, glaube ich, in den Playoffs.
Ja, 1 plus 6.
Genau. Das ist jetzt für einen Verteidiger ein guter Wert. Die Frage ist natürlich, sollte der diese Offensive überhaupt noch spielen? Kann er das? Vielleicht hat er ein bisschen overpaced vom offensiven Output in der Hauptrunde. Normal brauchst du Spieler, die ihr Spiel nochmal anheben in den Playoffs. Mhm. Die Frage ist natürlich, ist es dann auch von der Taktik so, dass der Mark French vielleicht gesagt hat, hey, wir brauchen jetzt deine Tore nicht mehr, sondern wir brauchen dich eher in der Defensive. Aber in der Defensive hat Alex Breton jetzt in der Halbfinalserie enorme Probleme gehabt, immer wieder. Was zu sehen war, vor allem auch beim Ausgleich von Gregor McLeod zum 2-2 im entscheidenden Spiel zum Beispiel. Das sind natürlich Faktoren. Also ich erwarte von dem Alex Breton in den Playoffs nicht, dass der dann nochmal 10 Tore und 15 Assists hinhämmert, sondern da erwartest du ja auch ein mannschaftlich anderes Spiel insgesamt in den Playoffs. Und Tine, pflichte mir bei oder nicht, es ist wirklich völlig egal, wer dort scored oder nicht in den Playoffs, sondern du musst da als Mannschaft einfach überzeugen und zusammenhalten. Und ob der Breton, ich finde 7 Punkte als Verteidiger in den Spielen, das ist okay, der Wert. Ja, was erwartet man von dem? Ja. Darf man das überhaupt erwarten? Nein, aber ich glaube, er ist halt Verteidiger. Und in der Defensive waren da einfach zu viele Fehler dabei. Zum Beispiel Miles Powell, glaube ich, hat vor allem im entscheidenden Spiel, hat ihm diese Reihenumstellung, die ja am Anfang super funktioniert hat, weil Simpson zu Stachowiak zu stellen, glaube ich, war ein guter Schachzug von Mark French, so wie ich das Spiel gesehen habe, weil der Stacho hat so ein paar Probleme gehabt, dass das ist zum Beispiel ein Spieler, der kann sein Spiel anheben. Je nach Niveau, Playoffs, Länderspiele, Weltmeisterschaften. Das ist einer, der immer noch einen Schritt mitgehen kann. Und ich glaube, in den Playoffs war er in seiner normalen Reihe, in der er gespielt hat, so ein bisschen der Alleinunterhalter, weil da viele sein Tempo, seine Ideen und seine Technik nicht mitgehen konnten. Deswegen fand ich diese Umstellung zu Wayne Simpson super, weil der Wayne Simpson echt ein genialer Denker und ein genialer Spielmacher einfach ist. Und das hat man auch gesehen bei den ersten 2 Toren, dass das funktioniert mit denen. Aber dafür hast du natürlich vielleicht so ein kleines Opfer gehabt wie Miles Powell, der in diesem Spiel wirklich gar keinen Auftrag dann mehr hatte, obwohl er dein Nummer 1 Center eigentlich ist. Das sind halt so, dann muss man dann schon sagen, dass dann vielleicht, obwohl das in der Hauptrunde gut funktioniert hat, der Gap von einzelnen Spielern in der Halbfinalserie vielleicht zu groß war.
Ja, also ich sag mal, man muss ja auch mal die Kölner so ein bisschen hervorheben. Ne? Also,
das machen wir gleich auch noch,
glaube ich. Ja, absolut. Ne? Aber mit Ingolstadt, ja, beim Breton ist zum Beispiel auch das Thema, vielleicht hat er sich auch selber zu viel Druck gemacht, vielleicht wollte er selber zu viel, weil er eben so eine Vorrunde gespielt hat und hat dann den einen oder anderen Schritt zu oft nach vorne gemacht, wo eben dann nach hinten die Lücke nicht mehr zu schließen war. Ja. Ne? Das sind so, du weißt ja immer nie, was die Jungs sich für einen Druck machen.
Und man muss ja auch
Leon Hüttl zum Beispiel hat sein Spiel nochmal auf ein anderes Niveau gehoben in diesen Playoffs, definitiv.
Ja.
Also, dann ist für mich so einer, der immer zu kurz kommt, Morgan Ellis. Das ist halt ein Playoff-Spieler par excellence. Jede Playoffs, die Morgan Ellis spielt, hebt der sein Spiel um mindestens 2 Stufen nochmal ab. Der hat, glaube ich, die meisten geblockten Schüsse in den ganzen Playoffs. Allein das ist halt eine Sache, die brauchst du in den Playoffs.
Apropos Schüsse, Basti, und auf ein anderes Niveau heben, das ist sicherlich ein Faktor, natürlich nicht sicherlich, sondern vielleicht ein entscheidender Faktor, vielleicht der entscheidende Faktor gewesen, denn der Mann, über den wir jetzt noch reden müssen, der hat sein Spiel auch nochmal angepasst, Julius Hudacek im Tor der Kölner Haie. Nachdem man ja in Spiel 1 so ein bisschen Sorgen hatte, vermutlich als Haie-Fan, okay, nach 4 Gegentoren ist er dann erstmal rausgegangen, dann haben sie noch 3 weitere geschluckt. Spiel 1 war abgehakt und von Spiel 2 bis 6 hat er eine Fangquote von 96% und einen 1,37 Gegentorschnitt. Also, das ist meine Ansage.
Ja, aber da muss ich.
Wie viel Prozent muss man ihm geben an diesem Serienerfolg?
Ja, ich meine, Torhüter generell im Eishockey, gerade im Playoffs, spielen immer eine Riesenrolle. Aber wenn du die Serie anguckst, dann ist das erste Spiel mal weg, was die Jungs für eine Arbeit vor ihm gemacht haben. Ne? Ingolstadt hat viele Torschüsse gehabt. Aber wenn du die Spiele beobachtet hast, waren das von außen, von der blauen Linie. Und dann haben die Jungs vor ihm haben so eine enorme Abwehrarbeit gemacht. Gerade wenn ich jetzt einen Brady Austin oder einen Mo Müller mir angucke, als Verteidigerpaar Nummer 1, die haben einen Boxout gespielt, gnadenlos. Die haben kaum zweite Schüsse zugelassen. Und dann ist natürlich für einen Torhüter, wenn du den Schuss siehst und wenn du dich darauf verlassen kannst, dass deine Jungs vor dir die Arbeit machen, dass du dich auf den ersten Schuss konzentrierst und der zweite wird weggenommen, ja, dann hast du es relativ easy. Aber klar musst du erstmal alle dann erhalten. Aber die Defensivarbeit, die Leute vor ihm gemacht haben, war extrem stark und auch ein Riesenfaktor zum Erfolg der Kölner Haie.
Und das kommt natürlich seiner Spielweise auch entgegen, weil er ja ein Torhüter ist, der sehr aggressiv auch gegen den zweiten Puck dann spielt. Falls dieser Boxout mal nicht funktioniert hat, der geht ja immer noch den Schritt gegen diesen Nachschussspieler auch hin. Und da hat der Ingolstadt auch so viel weggenommen, weil du den Winkel gar nicht mehr hattest. Der ist ja zum Teil 2-3 Meter beim zweiten Schuss aus seinem Tor raus und war da eben nah am Spieler, nah am Puck weiter dran. Es war ohnehin eine Torhüterserie von 2 Torhütern, die von ihrer Art und Weise, Eishockey zu spielen oder Pucks zu halten, unterschiedlicher kaum sein könnten. Christian Heljankon, überragender Torhüter, wie ich finde, trotz dieses Aus im Halbfinale, mit unfassbar schnellen Beinen, schnellen Reaktionen, auch einem guten Stellungsspiel, aber vom Torhütertyp, wie Julius Hudacek das spielt, natürlich ganz anders. Aber der Typ war auch 3-mal Meister, der hat die Champions Hockey League gewonnen. Für mich war der das mögliche Puzzleteil im Ingolstädter Spiel, um wirklich ganz groß anzugreifen in diesem Jahr. Und ich finde, an beiden Torhütern hat es sicher nicht gelegen in dieser Serie, weil die waren beide hervorragend. Und Hudacek war halt nochmal diesen Ticken anders. Ich meine, ich hatte es, glaube ich, jetzt in Spiel 6. Der Typ hat über 800 Profispiele bestritten, inklusive Weltmeisterschaften und alles, was da dabei war. Ich glaube, über 100 Playoff-Spiele sind es um die 80 oder sowas. Ja, was willst du dem, was soll den Typen noch schocken?
Ja. Höchstens seine eigene Show.
Ja, vielleicht die Huda-Show.
Die Huda-Show.
Die Huda-Show.
Aber das ist ja vielleicht auch ein ganz guter Hinweis, weil ich denke, der eine oder andere Eishockey-Fan wird es mittlerweile mitbekommen haben, dass der immer seine Show abliefert. Der Moment nach diesem Halbfinalerfolg war schon ein besonderer. Und irgendwie passt dieser Typ ja auch in diese überbordende, rheinische, karnevalistische Glückseligkeit, würde ich mal behaupten. Und der hat ja schon auch was rausgehauen nach dem Spiel. Vielleicht können wir uns das nochmal anhören, was er nach dem Erfolg in Spiel 6 Richtung Haie-Fans in der Lenxess-Arena gesagt hat.
Came here. I was dreaming to play in Langsnes. In 2017, of the World Championship with Slovakia, we almost lost everything. But I feel I will come back. I'll tell you one thing. We did two steps. We want to make the third one. Bring the cup here. Especially...
Zwei Schritte haben wir noch gemacht, den dritten wollen wir noch gehen, um den Cup nach Köln zurückzubringen.
Das ist eine brutale Ansage. Das ist eine brutale Ansage. Der schnappt sich da das Mikro, das Hallenmikro und hält dann so eine Rede. Wir haben auch schon diskutiert, Tine. Du bist auch lange dabei, aber sowas hast du auch noch nie erlebt, oder?
Nein, also ich habe natürlich auch selber schon Interviews gegeben, wo du gefragt wirst danach, was ist jetzt? Und dann sagst du natürlich, wir wollen Meister werden.
Ja, aber alles andere wäre auch blöd, wenn du im Finale stehst.
Richtig, aber ich habe das noch nie erlebt, dass nach einer gewonnenen Halbfinalserie sich vor allem der Torhüter, dass sich das Mikro schnappt und die Fans anspricht. Ja, aber das ist halt, ja, er ist ein Torhüter. Ich habe ja die Huda-Show das ein oder andere Mal auch schon gesehen. Ist halt ein verrückter Hund.
Ja. Ja. Der passt halt brutal einfach dorthin.
Der versteht sich auch nicht, weil das hat er immer schon gemacht. Dementsprechend habe ich immer gesagt, du bekommst halt das, was du eingekauft hast. Ne? Und das gehört halt dann zum Paket hinzu. Ne?
Es ist schon eine ordentliche Sache, aber ich glaube auch, das ist genau das, was Köln auch hören will.
Ja.
Weißt du, diese Meisterschaft nach 23 Jahren, die wollen sowas hören. Und ich meine, nach dieser Rede ist dieses Stadion ist die Hälfte ja mit Tränen noch rausgegangen, weil sie so emotional berührt auch waren von dem, was er sagt. Und weil die jetzt alle merken, hey, wir sind echt wieder mal so nah dran an dieser Meisterschaft für Köln.
Ja, die haben alle gedacht, ist schon wieder Karneval oder müssen wir doch noch warten? Aber es ist kurz davor auf jeden Fall.
Gut, das eine vermischt das andere mittlerweile.
Ja, absolut. So lange ist es ja auch noch nicht her, von daher passt es immer noch ganz gut rein. Rund um die Kölner Haie gab es ja im Vorfeld bei uns eine interessante Aussage von unserem Kommentatorenkollegen Dennis Schulz. Denn wir haben ja in der ersten Sendung, 18. September war es, glaube ich, von dem einen oder anderen bei uns im Team mal gefragt, was habt ihr für Hot Takes? Was glaubt ihr, welche Mannschaft wird performen? Wo es gibt vielleicht eine Schwäche? Wer ist vielleicht die ganz große Überraschung? Und Dennis Schulz hat, wie gesagt, am 18. September Folgendes gesagt.
Und um Köln, da dreht sich mein Hot Take, den ich euch jetzt serviere. Und zwar, Achtung, angeschnallt. Ich glaube tatsächlich, dass die Kölner Haie dieses Jahr Meister werden. Warum glaube ich das? Ich glaube, das ganz große Stichwort ist Meister gehen. Größte Änderung gab es auf der Trainerposition. Uwe Krupp weg, Kari Jalonen neu. Und damit setzt man so ein bisschen auf das Thema Meister gehen. Denn Kari Jalonen ist natürlich ein ganz erfahrener Mann. Der wurde schon 6-mal Meister in Finnland und auch in der Schweiz. Und wenn wir uns den Kader so anschauen, das ist ein geiler Kader. Da steckt so viel PS drin. Der Stamm, der wurde gehalten. Und auch da wurde dann auf Meistererfahrung punktuell gesetzt. Zum Beispiel bei der Neuverpflichtung aus Finnland, Veli-Matti Vitasmäki. Auch er, letzten 3 Jahre 3-mal Meister in Finnland. Auch er bringt so viel Siegermentalität mit.
Und also, da war Rudacek noch gar nicht da.
Ja, Siegermentalität. Und er hat übrigens, deshalb haben wir das auch nochmal angespielt, durchaus ein bisschen Shit bekommen, wurde auch mal ausgelacht aufgrund dieses Hot Takes. Aber manchmal, ne, die berühmte Ente macht es ganz hinten und auf einmal hast du recht gehabt. Ne? Manchmal muss man abwarten in einer langen Saison, Tine.
Ja, aber na, wenn man, also so, für mich war Köln auch eine Mannschaft, die auf jeden Fall oben mitspielt. Weil einfach, die haben letztes Jahr schon mit dem, was sie hatten, meiner Meinung nach eine extrem starke und gefährliche Mannschaft gehabt und die Verstärkungen, die sie dazu geholt haben, wie ein Türwinnen oder auch wie ein Vitasmäki, mit denen war zu rechnen. Ob das dann am Ende wieder funktioniert, weiß man nie. Aber rein vom Kader her war für mich Köln auch eine Mannschaft, die durchaus das Potenzial hat, oben mitzuspielen.
Die vielleicht aber auch nur passen, weil du kennst es auch zum Beispiel aus Bietigheim, aus seiner Zeit. Die finnischen Spieler müssen nicht immer in DEL-Clubs passen oder auch in das Eishockey hier in Deutschland. Vielleicht ja auch nur wegen Karial oder tatsächlich, dass die hier so funktionieren.
Ja, man weiß es nicht, aber das kann natürlich ein Riesenfaktor sein, dass der finnische Spieler mit dem finnischen Trainer extrem gut funktioniert.
Ja, dann lass uns reingehen in die Analyse, Vorberichterstattung übrigens für das Finale dann am Donnerstag live bei uns, auch immer ab jetzt mit 30 Minuten Vorberichterstattung. Also wir bilden hoffentlich alles ab, was das Finale auch hergibt. Und es gibt eine Menge her, viel Kurioses auch, kann man sagen. Denn lustigerweise, die Kölner Haie, du hast es gesagt, sie haben schon performt, aber am Ende sind sie auch nur von Platz 6 gestartet. Und die informierten Eishockey-Fans wissen das. Was war nochmal bei den letzten beiden Meistertiteln der Kölner Haie in der Penny DL? Sie sind von Platz 6 gestartet, 95 und 2002. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Wiederholt sich da Geschichte oder was?
Naja, hin und wieder hat die DEL ja tatsächlich so Anfälle, solche ja, kleine Miracles irgendwie zuzulassen. Und bei den Haien ist das natürlich schon auffällig mittlerweile jetzt mit diesem ominösen Platz 6. Insgesamt wurde erst dreimal einer Meister von Platz 6. Das waren zweimal die Haie und einmal Krefeld. Und es gibt wieder ein Tor, glaube ich, bei Deutschland gegen die Slowakei. Und das ist wieder,
Powerplay,
wir schauen mal hin. Schluss. Das ist Alex Ehl zum Zweiten. Und damit macht die Mannschaft von Harry Kreis hier aus 0:2 ein 3:2. Nico Krämer mit der Vorarbeit für Alex Ehl, der damit mit Doppelpack. Und ja, das sieht doch dann jetzt ordentlich aus in Piestany. Luis Schinko, auch schon zweiter Assist.
Ah, sieht doch gut aus, hervorragend. Ja. Also, drittes Spiel in der Vorbereitung, Ed läuft, könnte man sagen. Wie läuft es denn, Mikey, im Chat eigentlich? Bevor wir hier weiter diskutieren und aufs Finale schauen, gibt es was aus dem Netz, aus
den Tiefen. Es ist fleißig was los, ihr macht super mit da draußen. Es ist viel Action, vor allem im YouTube-Chat. Und ich sag mal so, die primäre Stimmung sagt schon, dass Köln die Meisterschaft holt. Wir haben aktuell auch eine Umfrage im Chat, gerne mitmachen, wer wird Meister?
Oh, zeig mal, können wir die schon zeigen? Oder muss
die Umfrage, die ist noch nicht beendet. Die lassen wir noch laufen, lösen wir hinten rum auf. und wir haben noch eine Frage auch von einem Kölner Fan. Und zwar Corinna hat eine Regelfrage. Jetzt ist Regelrick heute leider nicht da. Aber ich stelle sie trotzdem mal dem Plenum. Und zwar, bis wo in Richtung blaue Linie darf ein Goalie den Puck mit der Hand festhalten?
Weißt du nicht, oder was? Nee. Du bist auch kein Goalie.
Nee.
Bis zu den Hashmarks.
Bis zu den Hashmarks?
Ja.
Und danach gibt es dann?
Danach gibt es 2 Minuten wegen Spielverzögerung.
So, bitteschön, Corinna.
Corinna.
Ich hoffe, es hilft weiter. Der Basti weiß auch einige Regeln.
Ja, offensichtlich.
Und dementsprechend weitermachen, mitmachen bei der Umfrage und brav weiter Nationalmannschaft schauen.
Danke, Mikey. Also, wenn Fragen sind, hier werden sie aufgelöst, offensichtlich. Eisbären gegen Köln. Lass uns dem Finale nochmal über die Kölner Haie zumindest erstmal nähern. Ich habe vorhin gefragt, wie kann vielleicht Köln diese fehlende Tiefe auch, so nenne ich sie jetzt einfach mal, im Kader ausgleichen. Kriegen die das wirklich über eine Serie mit dieser defensiven Qualität, die sie gezeigt haben, im Halbfinale hin? Oder ist es jetzt einfach logischerweise A, ein anderer Gegner und dementsprechend einfach eine ganz andere Qualität, die nochmal auf die Kölner Haie zukommt, auch wenn der Hauptrundensieger Ingolstadt war und die Eisbären natürlich Zweiter?
Boah. Ja, also auf jeden Fall ist es nochmal eine andere Qualität, weil Berlin hat sich ja bis ins Finale durchgesetzt. Und wenn man die Saison von Berlin sieht mit der Champions League, viele Verletzte, dann ne, die Tragödie, die ja auch war. Wer weiß, wenn das alles normal gelaufen wäre, ob dann nicht Berlin oben gestanden hätte und diesen Punkterekord oder fast Punkterekord aufstellt. Ich glaube, was bei den Kölner Haien auf jeden Fall gleich bleibt, ist, die müssen nicht wirklich viel an ihrem Spiel ändern. Also es wird für die auch eine Abwehrschlacht, meiner Meinung nach, weil da einfach so viel Offensivpower gerade mit der ersten Reihe von Berlin kommt. Aber die haben ja auch eine zweite Reihe und eine dritte Reihe. Ne? Und ich glaube, die Kölner Haie werden auf jeden Fall mit extremem Herzblut wieder kämpfen und sich defensiv reinschmeißen in alles und ihre Nadelstiche setzen, wie sie es auch gegen Ingolstadt gemacht haben.
Mhm. Weil Tini das gerade gesagt hat, Basti, der Faktor Emotion um den viel zu frühen Tod von Tobi Eder. Glaubst du, dass das auch ein Momentum, ein emotionales Moment sein wird weiterhin für diese Mannschaft, für die Eisbären Berlin?
Ich glaube, das ist der X-Faktor bei den Eisbären Berlin. Nochmal, also das ist eine Mannschaft, die, finde ich, nicht nur jetzt wegen dieser Saison, auch wegen letzter Saison, die hatten einmal diese Ausfallsaison drin, aber halt jetzt über Jahre, über Jahrzehnte mittlerweile das Maß aller Dinge in der deutschen Eishockey-Liga ist. Also das ist vielleicht noch das i-Tüpfelchen, das dazukommt. Ich glaube, das ist sehr emotional weiterhin für die Eisbären Berlin. Da ist auch einiges immer noch, es ist ja mit Tobi weiterhin, der auch in der Aufstellung immer noch aufgerufen wird, als ist er ganz normal dabei. Die Eisbären handeln diese Sache sowieso überragend, meines Erachtens. Ah, wir sehen gerade, es ist aus. Also ja. Harry Kreis holt den ersten Sieg und den zweiten erst mit der Nationalmannschaft in dieser Saison seit dem Deutschlandcup. Also, da geht doch was. Gut, Leon Hungerecker mit dem Sieg für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft heute in der Slowakei.
Ja, morgen geht es weiter mit dem nächsten Test gegen denselben Gegner.
Also da kommt viel zusammen bei den Eisbären Berlin und ich glaube, dass der Tobi-Eder-Faktor mit ein ganz entscheidender sein wird. Im Übrigen auch für Ty Ronning, weil die zwei ja ganz, ganz dick sind.
Mhm. Ja,
Das hört man auch so ein bisschen raus und kann man im Umfeld, glaube ich, ganz gut spüren. Vorteil sicherlich auch für die Eisbären, Tino, weil du kannst das sehr gut wiedergeben, weil du natürlich in einer sehr erfolgreichen Phase dieser Mannschaft dabei warst. Wie viel Vorteil ist das oder sehen das nur Menschen von außen, dass du eine Finalmaschine bist? Also die Eisbären 10 Titel, sie haben nur 3 Finals verloren, also die kennen sich mit Verlieren in so Endspielen nicht so besonders gut aus. Auf der anderen Seite die Haie, genau das ist so ein bisschen die Problematik in den letzten Jahren. Sie haben einfach sehr viele Finals verloren. Ich glaube, 6 waren es von diesen 9. Ist das ein Unterschied, wenn es in so eine Serie geht? Macht das vielleicht nur was in Spiel 1 am Anfang aus, bis du in der Serie drin bist? Was ist dein Gefühl?
Ja, also ich denke schon, dass gerade wenn du jetzt die Generation Serge Aubert nimmst, die haben noch keine einzige Playoff-Serie verloren. Ja. Mit dem Trainer. Mhm. Und da sind ja auch einige Jungs dabei, die jetzt schon über Jahre dabei sind, die immer noch mit dem Serge auch von Anfang an dabei sind. Das ist so ein Selbstvertrauen und so eine Selbstverständlichkeit, die man sich erarbeitet, dass man im Hinterkopf existiert dieser Gedanke nicht, dass du dieses...
War das zu deiner Zeit in Berlin auch so?
Ja, mit Don Jackson war das bei uns auch so. Klar, wir haben auch mal Talfahrten, ja, wir haben auch mal schlechte Saisons gehabt, aber wir wussten, wenn es Playoffs gibt, sind und wir kommen ins Finale, da hat man so wirklich gemerkt, wie nochmal die Mannschaft fast ein bisschen ruhiger wurde, weil jetzt bist du ja schon da und dann hast du ja immer die Finals gewonnen. Mhm. Und diese Selbstverständlichkeit zu sagen, ey, wir verlieren nicht. Das gab es bei uns, diesen Gedanken. Ich habe in meiner Zeit in Berlin in jedem Finale nie einen Gedanken daran verschwendet, es zu verlieren. Selbst in Mannheim, als wir dieses Ding rumgedreht haben, war für uns
2012.
Klar, ja, war für uns klar, nein, wir gewinnen. Da kann kommen, was will. Und ich glaube, das kann ein Faktor sein, weil du eben viele Jungs hast, die jetzt die letzten Jahre da sehr erfolgreich gespielt haben. Und die dieses Gen in sich haben mittlerweile.
Mhm. Darf natürlich auch nicht in Obercoolness umschwenken, aber ich glaube, das haben die gut im Griff. Ja. Und hat auch der Coach eben, Serge Aubin, super im Griff, der, wie du schon richtigerweise sagst, mit den Eisbären eben noch keine Playoff-Serie verloren hat. Von außen könnte man schnell sagen, aber vielleicht der Nachteil, diese 8-Tage-Pause. Nee. Siehst du das, Basti?
Nein, sehe ich überhaupt nicht. Auch das ist Playoff-Erfahrung pur, weil das hast du ja nicht nur einmal, sondern das hast du ja hin und wieder in Playoff-Serien. Und ich glaube, da können die Eisbären mittlerweile mit solchen Sachen perfekt umgehen. Das ist eine Mannschaft, die trotzdem da im Flow bleibt. Weißt du, wie lange die jetzt freigemacht haben? Haben die überhaupt freigemacht?
Ja, ich weiß es nicht genau, wie lange, aber ich weiß, dass sie bestimmt irgendwie 2-3 Tage frei bekommen haben. Ja. Aber wenn du jetzt vom Viertelfinale her gehst, da haben sie irgendwie 2 Tage weniger frei gehabt zwischen den Spielen und haben 4-0 dieses Halbfinale gewonnen. Also ich glaube, dass da von der Erfahrung her und von den Charakteren, die in dieser Mannschaft sind, Jungs da sind, die Spannung so aufrechterhalten und einfach nur jetzt wieder loslegen wollen.
Und du willst es auch gar nicht. Ich glaube, da gehen die Spieler, auch wenn der Serge sagen würde, mach mal 3 Tage frei, dann machen ein paar einen Tag frei und gehen dann am zweiten Tag schon wieder aufs Eis, weil sie selber heiß und da im Flow bleiben wollen. Also ich glaube, das ist gar kein Thema.
Ein Punkt vielleicht noch, weil wir über Emotionen gesprochen haben für die Eisbären Berlin. Emotionaler Faktor natürlich bei den Kölner Haien. Der Urhai, Mo Müller logischerweise, der vielleicht doch noch in der späten Phase, in der sehr späten Phase seiner Karriere, diese auf eine ganz besondere Art und Weise vielleicht mit einem Titel krönen kann. Ist das auch so ein Moment, so ein emotionaler Faktor, der sich bei den Kölner Haien mit reinspielt, dass das, auch wenn er zuletzt ein bisschen gelitten hat, auch in den Spielen mit der Schulter, ist das etwas, was ein paar Prozent hergibt, glaubst du?
Ich denke auf jeden Fall. Also gerade wenn du jetzt am Ende vom Spiel auch das Interview vom Schützi gehört hast, der da auch Mo nochmal heraushebt, ne, als Kapitän und wie der vorweggeht und was der alles macht. Und auch die Bilder beim Jubeln. Ich glaube, dass da durchaus viele von den Jungs, die in der Kabine sitzen, sagen, ey, der macht es schon so lange und er hat so viel leiden müssen und wir wollen auch nochmal dieses extra Prozent geben, damit er endlich seinen Titel hat.
4. Finale für Mo Müller seit 2008, das war sein erstes. Also jetzt der 4. Anlauf auf den lang ersehnten Titel. 22 Jahre in der Liga. Mo hat jetzt 1.100, Maike, hilf mir, 26 DEL-Spiele müssten es sein. Ist der Spieler mit den meisten, es hört er nicht gerne, also Mo, hör schnell weg, sagt er immer wieder, sag das nicht immer, doch, wir müssen es halt. Der Spieler mit den meisten DEL-Spielen ohne Titel jemals in der Liga. Das ist schon auch ein Brett und jeder, der den Mo kennt und weiß, wie ehrgeizig der ist und was ihm das bedeuten würde, das ist dann für mich der X-Faktor eben bei den Haien.
Mhm. Ja. Ja, also auch wenn du den Mo kennst, weißt du, dass der das auch immer noch macht in dem gehobenen Alter und mit dem ganzen Verschleiß und allem drum und dran und wie der sich auch quält und was der körperlich auch für eine Verfassung immer wieder an den Tag legt, ist, glaube ich, auch, weil dieser Dorn so tief sitzt und er das endlich über diesen Berg kommen will. Mhm. Also ich glaube, das ist für ihn persönlich ein extremer Antrieb, aber auch für alle anderen um ihn rum, damit er endlich...
Das ist ja auch so hart. Ich meine, wir haben den Tine hier sitzen. Der Tine kennt es nicht, Finals zu verlieren, weißt du?
Ja, doch. Ich habe ja mit, also habe ich zwar nicht mitgespielt, aber ich habe ja mit Berlin auch mal gegen München eine Finalserie im Spiel 5 damals noch verloren. Da habe ich mir aber die Hand gebrochen, kurz vor den Playoffs. Aber gespielte Finals, wo ich ja mitgespielt habe, habe ich nie. Kenne ich nicht.
Ja. Und auf der anderen Seite hast du so ein.
Das lebende Titelgehen.
Ja.
Das Finalguru.
Titelgehen.
Apropos, letzte Finalserie der Kölner Haie.
Ja, ich weiß es noch genau.
Ja?
Gegen Ingolstadt, ja. 2014. Es war die erste Finalserie der
DEL. Und wer war da im Tor?
Über 7 Spiele. Danny aus den Birken.
Genau.
Für die Haie.
Und den holen wir mal mit rein. Guck mal, Markus Ochs, der geschätzte Kollege, bringt uns hier neue Technik rein, weil wir anders gerade keine technische Leitung herstellen können
zu Danny aus den Birken.
Der sitzt im Bus, genau. So.
Aber wie hören unsere Zuschauer Danny?
Wir probieren einfach. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen. Das ist Improvisationstalent.
Also, dann setze ich mich mal zum
Team hier. Ja, mach das, genau.
Dass wir ein bisschen näher zusammen sind.
Wir nehmen jetzt mal Danny aus
dem Bus mit rein. Hi, Danny.
Wir hören ihn nicht.
Wir hören ihn auch nicht.
Mach mal lauter.
Das ist jetzt hier Danny? Testphase.
Ich höre ihn nicht leider.
Nee, ich höre dich auch nicht.
Nee, der mit den Dresdner Eislöwen ja morgen das Finale spielt in der DL2 gegen die Ravensburg.
Hört ihr mich?
Ja, jetzt hören wir dich.
Ja. Jawohl.
Hast die Stummschaltung aufgehoben?
Was habe ich?
Hast die Stummschaltung aufgehoben?
Ja, ich glaube, das war mein Fehler. Ich bin ein Technik-Freak.
Danny, wir wollen mit dir ein bisschen quatschen. Gleich natürlich auch kurz über das, was dich morgen erwartet. Ich glaube, es ist dann dein 10. Finale. Du hast auch 5 Titel geholt, weil wir hier gerade schon über den Titelguru Konstantin Braun geredet haben. Und weil du beim letzten Finale der Kölner Haie auch dann aktiv dabei warst damals. Wie überrascht bist du vielleicht erstmal, dass der Hai es in dieser Saison wieder tatsächlich nach 23 Jahren beziehungsweise nach 11 Jahren ins Finale geschafft hat und nach 23 Jahren mal wieder einen Titel holen könnte?
Also überrascht bin ich nicht. Köln hat ein gutes Team dieses Jahr gehabt. Natürlich, wie immer, gibt es auch andere Teams, die top sind. Und aber es freut mich, vor allem für die Stadt auch. Ist natürlich geil. Wir haben damals zweimal im Finale gestanden und konnten es nicht gewinnen. Und ich hatte mir so gewünscht, mit der Mannschaft in Köln Meister zu werden, weil die ganze Stadt einfach auf dem Kopf steht. Und für die Haie, für die Stadt hoffe ich natürlich, dass der Erfolg vielleicht da sein wird. Aber es wird eine schwierige Nummer für die Haie.
Wir haben auch Danny logischerweise hier schon intensiv über Julius Hudacek gesprochen. Wie schätzt du den nach wie vor ein? Ist das Qualität nur, was der abliefert? Ist der gerade in so einem Rausch? Nimm uns da mal mit, so als Torhüter, von Torhüter zu Torhüter.
Ja gut, wird auf jeden Fall momentan Selbstvertrauen haben. Das brauchst du, das ist wichtig als Torhüter, davon profitierst du. Was schwierig sein wird für ihn, denke ich wirklich, ich glaube, er ist nicht unbedingt der Fitteste und ist nun mal auch schon 36, glaube ich. Das könnte vielleicht in der Länge her ein Problem werden.
Schleppt da noch ein Torhüter sein Kadaver durch die Liga oder was? Zitat Danny aus den Birken im Übrigen.
Aber was bedeutet Fitness in dem Moment jetzt über eine Serie? Was meinst du, wo kann sich das vielleicht äußern für die das Torwartspiel jetzt nicht so direkt drauf haben?
Berlin ist ein Team, das offensiv Druck macht, in der Zone ist und ist nicht mal, selbst wenn du Schüsse bekommst, sondern nur wenn du in der Zone spielst, du bist hoch, runter, du gehst nach links, rechts, mental der Druck, das alles kostet Kraft und wir haben ja jetzt die Phase, wir sind genauso, wir spielen, werden alle 2 Tage ist ein Spiel, also es ist nicht mal, dass man vielleicht 3 Tage erst in 3 Tagen ein Spiel ist, sondern es ist wirklich alle 2 Tage bam, bam, bam und das wird sehr intensiv für ihn.
Und Basti, es gibt ja rund um Danny aus den Birken eine sehr spannende und interessante und auch lustige Geschichte. Du darfst sie sozusagen erfragen und anmoderieren, weil du hast ja schließlich den Spieler, über den wir jetzt sprechen, den Exorzisten der Kölner Haie genannt, mit dem entscheidenden Tor, Justin Schütz.
Ja, ich weiß es gar nicht mehr, wann wir das hatten, Danny, aber da hatten wir zwei doch mal das Gespräch über Justin. da hast du mir erzählt, ja, weißt du, der schießt immer durch die Beine. Dann habe ich mir gesagt, hey, es gibt doch auch mal was anderes. Probier doch mal Fanghand oder irgendwas. Das war noch zu eurer Münchner Zeit. Da hattet ihr das Gespräch. Da kann ich mich noch daran erinnern, das hast du mir erzählt. Und ihr habt vor 2 Wochen noch mal gesprochen über was Ähnliches, oder?
Genau. Also wir haben tatsächlich damals in Münchner Zeiten hatte er auch schon so viele Alleingänge. Also wer das verfolgt, Schützi, er kämpft sich sehr, sehr viele Alleingänge. Und früher in München hat es noch nicht so geklappt mit dem Abschluss. Und dann habe ich auch mit ihm immer Spaß gemacht und versucht, ihm zu helfen, so gut es geht. Aber jetzt hat er es definitiv, hat er einen Trick in Köln dann rausgefunden. Und es war eine Zeit lang, hat er wirklich immer nur durch die Beine geschossen bei Alleingängen. Und vor 2-3 Wochen habe ich ihn noch drauf angesprochen und sagte, nee, ich schieße jetzt auch woanders hin. Und dann tatsächlich, ich habe das Spiel auch geschaut und dann sein Tor. Und wo war es? Natürlich wieder durch die Beine. Aber da muss man auch wieder als Torhüter, du guckst dir natürlich die Gegenspieler an und beobachtest. Aber du kannst dich auch nicht darauf verlassen, dass er immer durch die Beine schießt. Und wie Schützi selber jetzt war, hat er dann auch wieder überlegt und denkt, vielleicht weiß er es ja. Und das ist dann immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also wen haben wir in Berlin? Hildebrand. Ich glaube, der wird sich auch unsicher sein, was er dann am Ende macht, wenn er einen Alleingang kriegt.
Aber den durch die Beine kann der Schütze ja auf jeden Fall.
Den kann er gut, aber hat er ja gesagt, er kann auch woanders.
Naja. Das Geheimnis muss ein bisschen bleiben noch von Justin Schütze auf jeden Fall. Du, Danny, lass uns auch über euch sprechen. Ihr seid immer noch im Bus. Ihr solltet eigentlich schon angekommen sein, meine ich, in Ravensburg, oder?
Wir sind angekommen, aber unser lieber Busfahrer, der gibt mir noch eine Sekunde, dass wir noch in Ruhe sprechen können.
Ja, Danny, lass uns auch mal kurz sprechen. DEL2 natürlich hier auch ein Thema, weil ihr ja eventuell aufsteigt in die Deutsche Eishockey-Liga, solltet ihr die Finalserie gewinnen. Wie sieht's da aus jetzt? Ihr müsst nach Ravensburg, fangt auch morgen an. Eine Serie, die so vielleicht nicht alle erwartet hätten auch, oder?
Ich glaube nicht. Ich persönlich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin natürlich von uns, war ich überzeugt, dass wir es schaffen. Aber Ravensburg...
Mit einem Grinsen im Gesicht.
Ravensburg hätte ich jetzt, sagen wir, von Anfang an auch nicht unbedingt erwartet. Jetzt am Ende habe ich schon gemerkt, das ist ein sehr gutes Team. Vor allem eine Reihe ist sehr, sehr gut. Die sticht wirklich raus. Die müssen wir auch aus dem Spiel rausnehmen. Ich hatte eher gedacht, Kassel, natürlich Krefeld und Landshut und wir, dass wir, einer von uns es machen wird. Dementsprechend ist es ein bisschen anders gelaufen, aber wir sind dabei und das ist das Wichtigste.
Okay, dann muss ich natürlich, Danny, die Frage stellen, wollt ihr denn wirklich aufsteigen? Das frage ich jetzt als gebürtiger Düsseldorfer, einen gebürtigen Düsseldorfer. Damit könnte man ja die Landeshauptstadt NRW durchaus nach unten ziehen.
Also ich sag mal so, mir wurde das ganze Jahr gesagt, deswegen haben wir dich verpflichtet. Also gehe ich davon aus.
Ja, alles klar. Am Ende setzt sich der sportlich Bessere durch. So soll das sein in der Finalserie. Also, 6. Titel. Und wenn du das beendest im Erfolgsfall, geht's nochmal weiter? Oder kannst du uns schon in die Zukunft blicken lassen? Oder willst du es jetzt noch nicht? Hier kannst du alles sagen. Ne?
Also, ja, klar. Nee, also für mich ist, ich liebe den Sport. Ich habe super Spaß dran. Ich habe aber schon wirklich kommuniziert, DL kann ich nicht mehr, mag ich nicht mehr, das ist mir zu intensiv alles da. DL 2 habe ich super Spaß, das Tempo passt. Und dann mal schauen, was passiert. Ich möchte erstmal, dass wir gewinnen und dann schaue ich mal, dann geht es erstmal nach Hause und dann gucken, entscheide ich mit meiner Frau zusammen, was ich mache, was wir machen.
So ist das richtig. Im Moment leben, den Moment genießen und erstmal die Finalserie.
Jetzt lass ihn mal raus aus dem Bus nach 8 Stunden.
Genau. Nicht, dass der noch abgesperrt wird. Ne? Danny, super,
alles gut.
Super lieben Dank, dass du kurz dabei warst. Alles Gute, viel Spaß in der Finalserie in der DL2. Ja.
Eine Sache noch, danke. Und wenn ihr noch mehr über Schützi oder über die anderen Jungs erfahren wollt, Eis und Leben, mein Podcast mit Arne. Lohnt sich.
Ja, auf jeden Fall.
Mache ich noch heute Abend. Alle restlichen Folgen werden angehört. Danke, Danny, und dir viel Spaß morgen. Alles Gute. Wir hören und sehen uns.
Mario. Danke.
Ciao. Ciao. Danny, danke.
Ciao. So, hast schon Krampf im Arm gehabt jetzt, Basti. Ja, das iPad halten. Hast aber gut gemacht, ganz souverän. Ja, interessant, was er gesagt hat.
Ja. Schau mal aus. Darf ich das bei dir hinlegen, Mikey?
Ja, die Torhüter, ne?
Ja.
Das spezielle Völkchen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Was spielt der Danny? Sein 9. Finale insgesamt mittlerweile.
10. Finale, glaube ich. Mhm.
Wow. Stimmt, der hat 9 DEL-Finals.
07, 13, 14, 16 bis 18, 19, 22, 23.
Wow. Krass.
5 Titel geholt. Und jetzt sein 10. Finale, können nochmal Titel holen und damit nochmal so eine Sammlung komplettieren. Da hast du auch noch einen Titel eventuell in der DL2 geholt. Why not?
Ja.
Ja, apropos Finale, beschäftigt nicht nur uns hier im Studio, sondern natürlich auch die Eishockey-Welt draußen, nicht nur die Fans, die Zuschauer, sondern auch der ein oder andere Prominente, auch überm Teich, hat sich geäußert. Und das gucken wir uns mal an. Und ich würde sagen, wir schauen mal auf das, was ein Kölsch-Jung gesagt hat, nämlich Leon Dreiseite hat sich geäußert. Wir haben ein Zitat von ihm. Zur Finalserie. So,
und der Schrank. Kannst du das lesen?
Soll ich? Nee, das Problem ist doch, meine linke Linse ist gerissen. Ja, ja, auf dem Weg hierher im Auto. Lies doch mal bitte vor,
Basti. Dir vor. Also, Zitat Leon Dreiseitel. Ich habe von Freddy schon Anschiss bekommen, weil ich in einem Interview gesagt habe, dass ich für Köln bin. Es ist eine enorm schwere Entscheidung. Ich will mich eigentlich gar nicht festlegen. Zitat Ende von Leon Dreiseitel. Also, muss man vielleicht auch dazu wissen, er und Freddy Tiffels sind mit die besten Buddies, Kumpels überhaupt. Und der Freddy spielt ja nicht mehr in Köln, sondern in Berlin.
Und dann haben wir noch einen, der sich geäußert hat. Und der hält es interessanterweise, so halten wir das Gewicht von 50-50, würde ich sagen, zum Kölner Hai geäußert, nämlich Tim Schützle.
Wo ich noch bei den Bambinis gespielt habe, habe ich Köln mal gehasst. Von daher ist für mich nicht so schwer, für Berlin die Daumen zu drücken. Auch mit Marcel Nöbels habe ich viel Kontakt. Wir sind genau eigentlich im Nebenort aufgewachsen, haben auch deswegen extrem viel Kontakt, auch im Sommer ab und zu. Den Jungs würde ich es natürlich gönnen. Von daher hoffe ich einfach auf eine gute Serie. Damals, wo ich noch bei den Bambinis gespielt habe, habe ich Köln mal gehasst.
Okay, also bedeutet, wenn er nochmal in die DL zurückkommt, vermutlich nicht zum Hai, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Nein,
das darf man nicht so ernst nehmen.
Nein, das hat er, glaube ich, auch genauso gemeint.
Aber klein, wenn du da eben aufwächst, Krefeld, Köln, Düsseldorf-Gegend, dann ist das natürlich
Rivalität. Logischerweise,
genau. Macht es ja auch aus.
Genau. Und das Finale macht natürlich auch was aus, wenn man nochmal draufschaut. Wir haben es am Anfang schon ein bisschen thematisiert. Wie viel Power, wie viel Energie, wie viel Wahnsinn wird das werden in diesen großen Stadien mit der Lenxess-Arena mit über 18.000, in der Uber-Arena, ich glaube mit über 14.000, könnte ja dann auch
14.2 und 18.6.
Dankeschön.
Um genau zu sein.
Ja, um genau zu sein. Ist da auch jeder Ordner mitgezählt oder wie machst du das?
Das weiß ich nicht, ob die da mitgezählt werden.
Nee, aber das hat ja schon auch eine Power, die sich auch nach außen überträgt, die, glaube ich, auch auf dem Schirm von uns dann rüberkommt, hoffentlich. Was macht es mit den Mannschaften, wenn du weißt, es wird das absolute Tollhaus und sowas? Kann es vielleicht zum Rekord treiben, auch in einer Finalserie mit den meisten Zuschauern, wenn die es vielleicht bis zu 5 Spielen schaffen insgesamt?
Ja, was macht es mit einem? Ist natürlich absolut Hammer. Du gehst in jedem Spiel raus und du weißt, das sind über 10.000 Leute. Auf der einen Seite sind sie entweder für dich oder gegen dich, aber das ist ja wurscht. Die Halle kocht, die Atmosphäre, das schwappt, während du auf dem Eis bist, nicht auf dich über, aber während du auf der Bank bist, kriegst du das schon auch mit. Und ich glaube, als Profi gibt es, glaube ich, nichts Geileres, als zu wissen, dass du in 2 der größten Arenen Deutschlands ein Finale ausspielst.
Ja, das wird großer Sport, bin mir auch ziemlich sicher. Also, interessant natürlich, und das ist vielleicht so der Punkt, wir haben es schon im Vorfeld mal kurz angesprochen, wer kann wann vielleicht so reinpieken? Ne? Also Köln, Spiel 1, Clown in Berlin, wäre das vielleicht der Schritt, den sie unbedingt brauchen, weil wir sonst natürlich auch eine Qualität auf den Eisbären oder bei den Eisbären sehen, auch schon drüber gesprochen haben, dass sie die Qualität haben, so ein Finale vielleicht wie auch ein Halbfinale zu dominieren. Also wenn du jetzt Kölner Trainer wärst, und das sind ja so ein bisschen die Meistertrainer, wir haben das ja auch rund um Karjalon schon gehört, ist es das Spiel 1, wo du vielleicht sagst, okay, das ist für uns eigentlich das Ding, das könnte das neuralgische Spiel in dieser Serie sein?
Oh, ich glaube nicht, dass man das so kommuniziert. Also ne, klar ist im Hinterkopf, dass Berlin das keinen Rhythmus hatte, aber die sind dafür ausgeruht. Köln kommt mit der Euphorie aus dem Halbfinale. Ich glaube, dass du dich als Trainer einfach, wenn du einen Gedanke hast, ist Spiel 2 zu Hause auf jeden Fall gewinnen. Also ne, Spiel 1, klar, auswärts. Du musst eins klauen auswärts, aber ob das dann direkt Spiel 1 ist, muss man ja gar nicht darauf sehen. Aber du musst auf jeden Fall deine Hausaufgaben zu Hause erledigen. Und wenn das so ist, dann gehst du in Spiel 7 und dann ist Heimrecht vollkommen wurscht.
Ich glaube, man kann jetzt auch keinen Vergleich ziehen, so wie zum Halbfinale, wo es heißt, ja, Ingolstadt hat auch das erste Heimspiel gewonnen und dann Köln 3. Ich glaube, diese Serie, die hat einen ganz anderen Charakter wieder für beide Mannschaften auch, weil Berlin halt auch wieder ganz anders spielt als Ingolstadt, weil da insgesamt halt noch ausgeglichen mehr Power da ist. Was für Köln, vielleicht, du hast es auch gesagt, für Köln wird die Serie vielleicht gar nicht so anders von der Art und Weise, wie sie es angehen, wie sie es auch angehen müssen. Aber ich glaube, die Power, die ihnen entgegensteht, ist nochmal eine ganz andere.
Ja. Wird es aber vor allem vielleicht auch ein coach-geprägtes Finale, ja, eine Finalserie?
Nicht? Ja, ich denke, ich glaube nicht, dass ein Sergio Berg groß sein Spiel umstellt, weil es ja extrem erfolgreich war und dem seine Devise, glaube ich, auch eher ist, dass der Gegner das Spiel auf sie umstellen soll und nicht andersrum.
Also wird sich das vielleicht nicht so entwickeln? Das ist ja die Frage dahinter. Ne? Also wer hat vielleicht irgendwann noch mal was im Köcher taktischer Natur?
Ja, das muss man abwarten. Ich meine, das erste Spiel kann in die eine Richtung laufen und dann hat der Trainer der anderen Mannschaft einen Kniff und das Spiel 2 geht in die nächste Richtung. Also habe ich selber auch schon alles erlebt, dass du in dem Spiel 1 ein ganz anderes Spiel hast als im Spiel 2 und ein ganz anderes Spiel wieder hast als in dem Spiel 3, weil eben die Trainer einfach Füchse sind und immer so kleine Kniffe haben, wie zum Beispiel den Aufbau anders spielen und statt, dass du durch die Mitte spielst, einfach ein Rim spielen oder was auch immer. Aber es gibt ja viele Möglichkeiten, das irgendwie zu ändern. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall von der Taktik her beide Trainer sich in nichts nachstehen und am Ende ja, entscheiden es einfach die Kleinigkeiten.
Das ist halt auch das Geile an der Playoff-Serie eigentlich, oder?
Ja.
Dass du zwar immer den gleichen Gegner hast, dass aber jedes Spiel einen anderen Charakter haben kann.
Ja. Ja, ja, und dass du die Möglichkeit hast, zu reagieren aufs erste Spiel und aufs zweite Spiel und aufs dritte Spiel. Na, man sieht ja auch in der Serie, die wir gespielt haben, hat Ingolstadt ein bisschen umgestellt, wir haben ein bisschen umgestellt. Also du hast diese Möglichkeit, auch im Spiel selbst nochmal umzustellen. Und ich glaube, das wird, was das angeht, ist sehr, sehr interessant.
Freuen wir uns drauf auf viele Geschichten
rund um diese Serie. Da bin ich echt sehr gespannt, weil Köln, ich habe das gesagt, das ist eine der Mannschaften, die sich mit am weitesten und am besten entwickelt hat, über die ganze Saison gesehen. Und ich habe da schon viele Sachen gesehen tatsächlich, wo du das Gefühl hast, zack, auf Knopfdruck, Kari Jalonen, und dann spielt die Mannschaft tatsächlich anders. Und das passiert nicht nur einmal im Spiel, wie du sagst, sondern das passiert echt 2-3 Mal, wenn es nötig ist im Spiel.
Ja. Und es gab diese Serie, historisch kann man die auch morgen einordnen, das werden wir auch tun. In der Vorberichterstattung gibt es auch ein paar schöne alte Bilder, logischerweise, weil da gibt es ja ein bisschen was zu erzählen. Es ist die dritte Finalserie zwischen diesen beiden Mannschaften, 2008, 2013. Und du warst ja durchaus schon bei der frühen dabei, ne? Haben wir schon gesagt.
Ja.
Ja. André Rankel auch dabei, im Coaching-Staff, und der hat damals die 2008er-Serie auch schon gespielt.
Flocco Busch hat die damals in der Overtime entschieden.
Richtig.
In Spiel 4.
Genau.
War damals erst die zweite Finalserie, die in der Overtime entschieden wurde.
Ja. Ist ein Rückhandschüsschen, den der Renzi noch abgefälscht hat.
Ja. Stimmt, Busch war dabei.
Er weiß alles noch ganz genau.
Ja, klar.
Ja, klar.
Ustorf, Helski, die ganzen Namen.
Aber das war damals halt auch meine erste wirkliche Meisterschaft, also meine erste Meisterschaft generell und dann auch die ersten Playoffs, wo ich wirklich mitspielen durfte. Und da war damals die Situation, wir waren irgendwie 1-0 gelegen und dann schickt er mich bei 6-5 aufs Eis und hat zu mir gesagt, du gewinnst die Scheibe und gibst den Darren Quint. Und er macht so ein Schlenzerchen, wo dann ein Felski die Sicht nimmt und dann gewinnst du in der Overtime. Und einer meiner besten Freunde damals mit dem Florian Busch entscheidet das Finale. Das war natürlich was extrem Geiles.
War das damals oder war das schon früher aus deiner Sicht so der Beginn dieser Eisbären-Dynastie?
Ja,
dieses Finale, das 2-8er, oder begann das wirklich mit der ersten? Weil die Eisbären, muss man ja auch sagen, nie nur eine Meisterschaft gewonnen haben, sondern immer mindestens zwei.
Ja, also ich glaube, dass das mit den 5 und 6 angefangen hat schon. Ne? Und dann kam 7, so ein kleines Loch, und dann haben wir ja kontinuierlich die einfach weitergemacht. Ne? Und dann da waren dann wir jungen Spieler auch ein bisschen älter. Wir waren keine 18, 19 mehr, sondern wir waren dann eben, ich war 20, ein Flocko war 23, ein Hörtler war 23, also ein bisschen mehr Erfahrung auch drin. Und wir haben halt gelernt zu gewinnen.
Ist es unter Sergio Berg für dich auch wieder eine kleine Dynastie jetzt schon bei den Eisbären?
Ja, naja, wie viel hat er denn jetzt? 3, 4?
3.
3. Naja, jetzt könnte dieses Jahr vielleicht noch der Vierte dazukommen. Mhm. Wenn er nicht kommt, denke ich, dass die Eisbären auf jeden Fall am Sergio Bär festhalten werden. So wie es aktuell aussieht, würde ich schon sagen, dass die jedes Jahr wieder aufs Neue um den Meistertitel spielen.
Mhm. Ja, also Dynastie, aber auf jeden Fall eine brutal erfolgreiche Phase mit Serge Aubin. Und wir haben ja im Vorfeld die Frage schon mal gestellt im Netz, im Chat. Magic,
wie sieht's aus? Lass ihn mal mitmachen wieder.
Wie sieht's denn aus? Wie pendelt es sich denn gerade so zwischen den Eisbären und den Kölner Haien?
Es pendelt sich sehr knapp. Ja. Also hoffentlich so knapp wie die Serie.
Also pendeln tun wir nicht mehr, ne?
Wir fragen die Fans. Haben wir mal aufgehört. Früher wurde gependelt hier, falls es jemand nicht wusste. Es ist knapp. Hoffentlich so knapp wie die Finalserie auch wird. Mhm. Am Ende die Umfrage ergibt 50% Köln.
Wie
50% Köln,
okay.
49% Berlin. Dieses eine Prozent, man weiß es nicht, wo es ist. Es ist im Internet verloren gegangen. Vielleicht haben sich welche enthalten. Vielleicht sind Fans von anderen Teams, die da nichts machen wollten, so spannend. Ich muss revidieren. Vorhin meinte ich sehr viel Köln. Es kam jetzt auch mehr Berlin dazu.
Weil du die aufgeheizt hast natürlich.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Zwischenergebnis.
Bleibt weiterhin bitte brav im Chat. Ich glaube, ganz Eishockey-Deutschland ist heiß auf die Finalserie und wir auch. Und hoffentlich wird sie so knapp, wie es im Chat am Ende ausgegangen ist.
Also die bietet wirklich alles für eine große Finalserie, finde ich. Ja. Wir haben auch schon das Publikum angesprochen, das sind die zwei mit besten Stadien in Deutschland, die hier aufeinander prallen. Ich glaube, auf beiden Seiten sind zumindest die ersten zwei Heimspiele schon ausverkauft. Ich habe nachgeschaut nochmal, damals in der 13er-Serie war tatsächlich ein Spiel in Köln nicht ganz ausverkauft. Gibt es in Köln fast gar nicht mehr derzeit.
Nee. Deshalb haben sie auch den Europarekord gebrochen und werden das sicherlich im Finale nicht anders zeigen, die Kölner Fans. Aber ich suche immer noch dieses 1%. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Ich war in Mathe echt immer schlecht, aber 100% waren irgendwie nicht 99, dachte ich immer. Aber
Ändern sich die Zeiten.
Das Internet hat seine eigenen Grenzen.
Ja, Sascha, okay, alles klar. Gut, last but not least müssen wir natürlich auch noch eine Rubrik mit reinbringen in unsere Sendung, in die letzte in dieser Saison. Und natürlich geht es um den Reimer des Monats. Und im Monat März haben wir ja die Fans mit reingenommen, beziehungsweise die Fans geehrt, weil sie ja so unglaublich zahlreich in die Stadien gekommen sind und einen Rekord aufgestellt haben. Und wir haben mal hier exemplarisch gesagt, da haben wir die beiden Damen, die sind sozusagen stellvertretend für die Fans jetzt in unserem Bilderrahmen aus Berlin, die Kati und die Leni. Danke nochmal für das Foto in der Uber-Arena und dementsprechend dürft ihr jetzt bei uns...
Gut, dass wir da die Bärte dabei hatten.
Ja, genau. Kleidet sie aber überragend. Und apropos, Reimer des Monats, der wird natürlich auch im April eine Rolle spielen.
Ich glaube, eine schöne Auszeichnung.
Und wir haben natürlich erstmal einen Blanko-Schnurrbart hier, wie es so schön heißt, weil bei uns wird der Reimer des Monats April geht natürlich dann an den deutschen Meister. Der kriegt dann entsprechend den Schnurrbart. Wobei müssen wir mal schauen, vielleicht schickt man genug mit, dass wir die ganze Mannschaft mit Schnurrbärten ausstatten. Das wäre eigentlich doch mal ein geiles Bild. Auf dem Eis noch. So. Sash, du bist ja wahrscheinlich eh dann vor Ort, dann nimmst du die Bärte direkt mit und klebst sie allen Meistern einmal aufs Gesicht. Dementsprechend abwarten. Mhm. Wir warten und schauen, wer am Ende Reimer des Monats wird und DL-Meister.
Genau, das werden wir dann in Bälde wissen. Aber freuen uns natürlich darauf, wenn das den ganz langen Weg geht.
Danny hat es gesagt, wir gehen jetzt den Zweitagesrhythmus.
Ja. Ja, eher natürlich im DL-2-Finale.
Ja, aber das Ende ist ja parallel zum DL-Finale.
Absolut, so ist es. Daher. Genau. Dann wissen wir auch, ob es einen möglichen Aufsteiger geben wird in der DL-2 Richtung DL und wer den Titel holt. Aber apropos Titel, WM ist ja auch ein Thema bei uns bei Magenta Sport, denn die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft spielt ja gerade die WM in Budweis, hat sich für das Viertelfinale qualifiziert, spielt gegen die USA, das schon morgen, während wir jetzt sprechen und senden. Ist immer ein besonderer Blick wert, weil wir ja auch seit einigen Jahren jetzt die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft beobachten, weil sie im Deutschland-Cup integriert ist und natürlich einen ganz anderen Stellenwert gerade bekommt, ganz anderen Platz auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Sie haben leider dieses entscheidende Spiel für eine bessere Position gegen Japan 0-1 verloren. War ein bisschen ärgerlich, aber es ist ja trotzdem, sagen wir mal, ein großes Spiel gegen Team USA, auch wenn vermutlich die Chancen schwierig sind.
Ja. Viertelfinale ist immer okay bei einer WM, finde ich. Also,
ja, das passt zu den besten acht, ne?
Genau.
Also,
genau.
Auf jeden Fall ein Erfolg.
Ich glaube, das war auch der Schritt, den sie machen sollten. Ich glaube, man hofft natürlich auf so ein Halbfinale mal. Das wäre, glaube ich, so ein nächster Peak mal für die Mannschaft. Aber gut, vielleicht hat man es dann in der Vorrunde ein bisschen liegen lassen. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, gilt ja auch für das Nationalteam der Herren.
Genau.
Viertelfinale ist immer gut. Und dann ist das oft eine 50-50-Chance, wen du vielleicht auch ziehst und wie du dich qualifiziert hast in dieser Achtergruppe. Wenn wir schon auch eben ein bisschen reingeschaut haben in diesen ersten Sieg der Mannschaft von Harry Kreis in der Vorbereitung, ich glaube, der war wichtig, Basti. Ne? Du hast ja auch ein Spiel kommentiert, dieses Gefühl mal zu haben, Tore zu schießen und dann auch insgesamt ein Spiel zu gewinnen.
Zurückzukommen nach 0-2 in der Slowakei.
Auch wenn es erst Phase 2 ist, ne? Und das immer noch sehr früh ist.
Ja, Harry hat ja den Kader nur ein bisschen formiert jetzt im Gegensatz zu den Spielen in Regensburg gegen Tschechien. Die zwei Mannheimer Verteidiger waren dabei,
Lukas Kegler
und Tobi Förler, genau. Und Tobi Rieder ist dazugekommen in die Mannschaft noch in dieser Woche zu diesen zwei Spielen. Ich glaube trotzdem, natürlich brauchst du Ergebnisse, glaube ich, immer als deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, weil du bist das Aushängeschild dieser Sportart. Deswegen fand ich das 0-7 gegen Tschechien vom Ergebnis her echt bitter, weil ich glaube schon, dass das eine Außenwirkung hat, die nicht gut ist an sich für die Nationalmannschaft. Und deswegen glaube ich, dass der Sieg heute extrem, extrem wichtig war. Auch so ein Comeback-Sieg, dass die Mannschaft einfach zeigt, was in ihr steckt, dass sie Comeback-Qualitäten hat, dass die Mannschaft kämpft. Das brauchst du ja auch erstmal. Dennoch ist meine Meinung, dass dieser Kader, der in der Slowakei jetzt noch dabei ist, relativ wenig mit dem WM-Kader zu tun hat.
Wie schwer ist das in so einer Vorbereitungsphase? Wir sind Phase 2, dann kommen noch 3 und 4, dann in der vierten mit dem Abschlussspiel in der Vorbereitung, 4. Mai gegen Team USA in Düsseldorf. Wie viel Wertigkeit kann man dem immer beimessen? Du hast es ja auch mal mitgemacht und Basti hat ja gesagt, irgendwie willst du auch mal ein bisschen was gewinnen, aber am Ende ist es eben eine andere Mannschaft, die nach Dänemark reist.
Bei mir war das damals 2010, bei meiner ersten WM war die einzige Vorbereitung, die ich von Anfang an mitgemacht habe, weil sonst bin ich immer aus dem Finale.
Heim-WM damals?
Ja. Sonst bin ich immer aus dem Finale gekommen und war mehr oder weniger gesetzt. Aber ich sag mal, es ist natürlich für die Jungs, die jetzt da sind, ist es ja auch eine Chance, sich reinzuspielen. Weil es sind natürlich, werden große Namen gehandelt, wie ein Wismann und wie sie alle heißen. Ne? Aber wenn du eine gute Vorbereitung spielst und gehst von Phase zu Phase zu Phase zu Phase, ist es ja auch eine Chance, eben eine WM spielen zu können. Und ich glaube, für alle Jungs, die aktuell da sind, ist das eine Auszeichnung, dass sie überhaupt nominiert wurden für die Vorbereitung. Und eben auch die Chance, wie ich schon gesagt habe, eine WM spielen zu können. Und wenn es nicht heute ist oder wenn es nicht dieses Jahr ist, vielleicht empfehlen sie sich aber auf die Art, wie sie spielen und die Art und Weise, wie sie sich präsentieren, eben für weitere Maßnahmen in Deutschland Cup oder eine neue WM. Mhm.
Und dann ist auch immer die Frage, auch wenn es noch sehr früh ist, wir hören immer schon so ein bisschen, was könnte sich noch tun, so auch aus Nordamerika. Wollen wir schon mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken, Basti?
Ich glaube, wir müssen nicht groß in die Glaskugel schauen. Tim Stützle ist im Playoff, Nico Sturm ist im Playoff. Philipp Grubauer hat ja schon selber gesagt, er wird in Rosenheim in seiner Heimatstadt dabei sein.
Ja.
Wenn es dann geht gegen Österreich, also der Grubi kommt aus der NHL, ich glaube, es gibt ziemlich viel grünes Licht bei Mo Seider, was ich so gehört habe aus DEB-Kreisen.
Wollen wir das direkt mal unterstützen mit einem Zitat von ihm selber?
Ja, können wir.
Ja.
Genau.
Was hat er gesagt, Mikey? Ich kann es nicht lesen.
Jeder weiß, dass ich sehr gerne die WM spielen will. Was am Ende dabei herauskommt, liegt nicht in meiner Hand. Es wird nach der Saison ein Gespräch mit den Red Wings geben und wenn alles passt, werde ich sicher dabei sein. Klingt ja sehr positiv, würde ich mal sagen.
Ich weiß auch, dass Steve Yzerman, der GM der Detroit Red Wings, immer da auch forciert, dass die Jungs so viel wie möglich spielen sollen, dass der, glaube ich, auch will, dass Mo wieder bei der WM spielt. Und wir müssen auch nicht drum rumreden, wenn Mo Seider bei der Nationalmannschaft dabei ist. Das ist ein Impact-Spieler, der macht dich um eine Klasse besser.
Wie genau? Du kannst das sehr
wie gut einschätzen. Wie Tine damals.
Genau?
Ja, so wie ich halt früher. Nein, einfach.
Wie viel besser macht er diese
Kunzi, Mannschaft? Kunzi, komm rein einfach.
So, Alex Kunz kommt dazu, der gerade noch das Spiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft kommentiert
hat. Motorrad vorgefahren noch hier mit der Lederjacke.
Naja, wie viel besser macht ein Mo Seider die deutsche Nationalmannschaft? Einfach, das steht ja außer Frage, der ist extrem viel besser. Er bringt die Offensivqualität mit, er bringt Defensivqualität mit, er hat eine Führungsposition bei den Red Wings eingenommen mittlerweile. Ja. Und auch die körperliche Präsenz und Härte, die er eben auch mit einbringt. Also wenn du jemanden kriegen kannst von dem Kaliber, dann willst du den haben, weil der auch alle um sich rum besser macht.
Maxi Suber, glaube ich, der scheidet in der American Hockey League aus, ist natürlich ein Kandidat. Für die Abwehr noch, haben wir noch irgendjemanden vergessen? Tim Stützler haben wir jetzt gesagt, mit Ottawa in den Playoffs, Leon Dreisaitl sowieso, Lukas Reichel natürlich. Also ich glaube, da sieht es auch gut aus, dass der noch kommt. Aber dann lass uns den Mann von der Nationalmannschaft
hier absolut reinnehmen. Gerade hart gearbeitet, das Spiel der deutschen Mannschaft kommentiert, zum Erfolg kommentiert, Kunzi.
Ja, war ein schönes Comeback-Gefühl für die deutsche Mannschaft.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja schon gerade so ein bisschen das angesprochen, wie wichtig auch mal so ein Sieg in der Vorbereitung ist. Wie würdest du das Spiel der deutschen Mannschaft einschätzen? Das Spiel 1 ja auch kommentiert. Andere Mannschaften ein bisschen, kamen ein paar Spieler hinzu. Was war so dein Gefühl heute? Wie hast du es vernommen? Was hat die Mannschaft gut gemacht? Was vielleicht weniger gut?
Also das erste Drittel war so ein bisschen das, was wir gegen Tschechien schon gesehen haben, dass man sich schwer getan hat, Offensivaktionen zu kreieren. Musste sich natürlich auch mit den drei Jungs, die jetzt mit dabei waren, noch einiges finden. Aber du hast dann gemerkt, dann ist das erste Tor gefallen. Und das war wie so ein kleiner Befreiungsschlag. Du hast 7 Drittel nicht getroffen und dann fällt eben dieses Tor und dann ist dann auch ein Ruck durch die Mannschaft gegangen gegen eine gute slowakische Mannschaft. Heute auch wieder. Das Eis war schwierig auch teilweise zu bespielen. Da sind Scheiben auch nicht perfekt gelaufen, aber die deutsche Mannschaft hat dann deutsche Tugenden dann auch wieder bewiesen. Gekämpft, gerackert, die Banden zugemacht, Vorcheck durchgezogen und sich diese Tore dann auch erarbeitet. Special Teams dann auch ein Powerplay-Tor geschossen. Alex Ehl mit einem Doppelpack dann auch wieder, auf den kannst du dich verlassen. Er war in den letzten 3 Weltmeisterschaften auch mit dabei und der knipst irgendwo immer. Ne?
Klingt gut. Also du bist positiv gestimmt in Phase 2 schon.
Absolut, absolut.
wie war auch so vielleicht die Art und Weise, wie Harry Kreis diese Phase angegangen ist, kannst du uns da nochmal mitnehmen, weil das ist ja ein relativ kurzer Part. Ne? Man spielt ja Back-to-Back und nicht mit einem Tag Pause, wie das zum Beispiel zuletzt auch gegen die Tschechen war. Wie geht's da weiter? Was ist so der Plan?
Also jetzt hat man das Positive aus dem zweiten Tschechien-Spiel mitgenommen, dass man gerade in der eigenen Zone da so ein bisschen geradliniger gespielt hat, weniger den Druck dann auch zugelassen hat, weil man weiß, die Slowakei, die spielt einen harten Vorcheck, die kommen mit sehr viel Geschwindigkeit. Das hat man heute auch, mal abgesehen von der Anfangsphase, auch besser gelöst. Das Spiel nach vorne wollte er auch geradliniger haben. Auch das ist bisweilen gut gelungen, dann auch speziell nach dem Tor dann. Letztes Drittel geht an Deutschland für mich, weil man eben die Power dann auch hatte. Okay. Und die Plays dann auch gut haben. Und man merkte schon, die Mannschaft ist jetzt an 2 Wochen zusammen, da läuft ein Rädchen in ein anderes und die Jungs, die dazugekommen sind mit Rieder, mit Vorlau und Kälble, die müssen sich nicht groß einfügen, die wissen, was gespielt ist in der Nationalmannschaft.
Okay. Und dann gibt es morgen den Test gegen die gleiche Mannschaft, an gleicher Position, an gleicher Stelle, also muss sich nicht groß verändern, man kann im gleichen Hotel bleiben vermutlich. Also wenig Reisestress auf jeden Fall. Und dann geht es weiter. Gibt es da schon eine Info, was die Mannschaft dann Richtung Phase 3 macht?
Richtung Phase 3 wird sicherlich noch einen Umbruch vielleicht nochmal geben, ja. Je nachdem. Dann geht es nach Österreich. Man spielt ja Donnerstag in der Woche in Zell am See, bevor es dann am Samstag dann das Spiel gegen in Rosenheim gegen die Österreicher dann gibt. Bin gespannt. Speziell auf das Spiel morgen, vor allem wer im Tor steht, weil es da schon hieß, ja, der morgen fängt, der hat gute Karten, dann auch vielleicht ein bisschen länger mit dabei zu sein, auf jeden Fall in Phase 3 dann auch.
Weil das heißt, wir hatten vorhin schon, der Grubi kommt, glaube ich, zu Phase 3.
Ja.
Dann,
wenn da alles klar ist mit diesen berühmten Gesprächen in Nordamerika, er will das auf jeden Fall und wäre, glaube ich, für ihn, also es klang immer so, als wenn ihm das total wichtig wäre, dass er dieses Spiel in seinem Hometown macht. Ja.
Da haben wir natürlich noch einen Arno Tiefensee in der Verlosung von den Adler Mannheim.
Ist Matthias Niederberger trotz Verletzung auch noch in der Verlosung? Ist
sicherlich noch ein Gesprächsthema. Könnte. Mhm.
Genau, der dann auch ein bisschen länger nicht gespielt hat, aber natürlich auch die Qualitäten hat. Wir haben gerade schon hier die Fans gehört. Es gibt 50-49. Du kannst vielleicht das 1% jetzt darstellen, indem
vielleicht
du uns sagst...
Vielleicht war der Kunzi das 1%, genau. Das fehlt ja.
Das fehlt jetzt noch. Du kannst jetzt das 1% darstellen, was den Ausschlag Richtung Köln oder Berlin gibt. Was ist dein Gefühl für die Finalserie zurück zur Penny DL und zu diesem besonderen Matchup zwischen den Eisbären und den Haien?
Schwierig. Also 50% pro Berlin würde ich sagen, dass sie eben diese... Meistererfahrung haben, dass sie wissen, wie man Meister wird. Auf der anderen Seite 50% pro Kölner Haie, dass sie wissen, wie man eine Mannschaft auch matcht. Ja? Wie man zum Beispiel auch so ein 7-0 wie gegen Ingolstadt dann auch in die eigene Richtung auch drehen kann.
Ich finde dieses 50-50 super, weil du siehst, dass beide Fanlager voll mit dabei sind und halt, dass du genau auch diesen Putt jetzt hast. Das ist perfekt, da geht es noch nicht vor der WM, nicht vor der WM, sondern vor der Finalserie.
Und
dann kommt hier schon durcheinander mit der Nationalmannschaft und Finale.
Spätestens morgen wissen wir, wer den ersten Punch gesetzt hat in Finale 1. Kunzi, dir vielen Dank für den kurzen Besuch hier im Studio. Direkt nach der Arbeit. Danke.
Jetzt
Arbeit
wieder verlängert. Rauf auf die Maschine,
Kunzi. Genau. Morgen geht's weiter für alle Beteiligten. Ne? Morgen langer Eishockeytag. Ja? Frauen erstmal 13, 15, dann Nationalmannschaft.
Die nächste Promomaschine nehmen wir auch noch mit dir. Ja?
Haben wir schon auch gezeigt, eingeblendet und unseren Eishockey-Fans.
Wollte ich nur nochmal gesagt haben, für alle, die jetzt erst dazugekommen sind.
Ist richtig, lieber doppelt gemoppelt. Danke dir, Tine, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Du wirst auch nochmal als Experte, glaube ich, uns zur Seite stehen vermutlich. Also du bist auf jeden Fall bereit und stehst in den Startlöchern und schwingst dich dann auf die Maschine von Kunzi, der treibt dich dann zum Spiel Köln oder Berlin, was auch immer. Basti, du bist auch natürlich in der Finalserie am Start, aber erstmal vorne
uns. Kunzi auch.
Ja, ja, gut, klar.
Ja, hast du auch noch nicht gehabt.
Habe ich nicht gesagt, welches Spiel
hast du? Spiel 2 und 3.
Ach so, ja, Spiel 2 sehen wir uns nicht, aber vielleicht bei Spiel 3. Ja, gut. Können wir nochmal über die Anreise reden, ne?
Du wolltest.
Nee, auf deine Maschine wollte ich draufspringen, das war's doch. Ich
dachte, du wolltest mit dem Tandem fahren.
Nein. Hast du einen Helm?
Nee, auf keinen Fall. Auf so ein Motorrad wage ich mich auch nicht drauf, das gebe ich offen zu. Danke, die Herren. Danke euch da draußen. Mikey, dir natürlich auch vielen lieben Dank für die Verlängerung auch nach draußen zu unseren Fans. 50 zu 49 ist es ausgegangen.
Wir haben auch wieder viele Fragen beantwortet heute.
Ja, eine wichtige von Corinna zum Beispiel.
Hast du doch souverän beantwortet.
Regelkunde. Es war viel Meinung einfach zum Finale und zur Nationalmannschaft dann auch. Aber die eine Regelkunde-Frage, die haben wir natürlich
Da gehen wir den Chat nachher nochmal durch.
So ist es. Dementsprechend danke auf jeden Fall fürs Zusehen, fürs Zuhören in dieser Saison. Das war die letzte Ausgabe der Eishockey-Show 2025. Wenn man so will, kommen wir in diesem Jahr vermutlich dann nochmal zurück. Aber das ist dann die Saison 25-26. Jetzt erstmal dabei sein, einschalten. Das Finale in der Penny DL, die Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie. Und um euch da draußen schon mal ein bisschen heiß zu machen, zeigen wir euch das, was wir den Teaser, den Anschmecker, den Trailer nennen, damit ihr sowieso...
Den Hotmaker.
Ja, den Hotmaker. Also, wenn ihr da nicht glüht, dann brennt ihr schon. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.
Und Berlin ist Meister. Es ist vorbei für die Kölner Haie.
Wie schon 2000 nach dem Finale gegen Köln behalten die Eisbären die Oberhand.
We just got to keep going as a team, and we want the trophy at the end of it.
Justin Schütz, der Exorzist von Köln, vertreibt den Finalflug.
Wenn wir so spielen, können wir jeden schlagen und auch viermal.
Live beim Magenta Sport.